ARD.
20 Jahre Netzpolitik.org. Medien machen mit Beeinträchtigungen. Synchronpapst Rainer Brandt. Die drei Stichworte für Ihre Podcast-Schnellorientierung. Los geht's.
Medienmagazin. 25 Jahre on demand.
Was haben wir denn hier alles für ein Bastlerbedarf? Alles, was der kleine Abenteurer braucht. Lumpen jeder Menge. Und hier Benzin. Benzin noch und nöcher. Den ganzen Laden könnten wir damit hochjagen.
Wenn
wir
du planst also einen Molotow-Cocktail.
Richtig.
Eine Flasche für
Wenn wir nicht reichen, nehmen wir den hier. Dann nehmen wir einen Lumpen, stopfen ihn fest in das Gefäß, füllen es bis zum Rand mit Benzin und so dann nehmen wir eine lange Zündschnur und entfachen sie.
Und fliegen gepflegt in die
Woher wissen, euer Gnaden?
Oh, schön. Da kann man Pygmäer werden, was?
Und wer es nicht versteht, nimmt jetzt den Kohn zur Hand, den Lexi.
Junge, lass doch die Sprüche, die setzen ja die nächste Folge ab. Und du folge mir.
Dann hätte der Moor seine Schuldigkeit getan und Moor kann gehen.
Jetzt düchtet er auch noch.
Gedichtet hat diesen deutschen Dialog zwischen Tony Curtis und Roger Moore als Danny Wilde und Lord Sinclair der Synchronsprecher und vor allem ja auch Synchronautor Rainer Brandt, der jetzt leider, wie zu lesen war, im Alter von 88 Jahren starb. Die deutsche Stimme unter anderem von Elvis Presley, Belmondo, Tony Curtis, wie gehört, und anderen machte langweilige Kino- und TV-Produktionen zu Zuschauermagneten. Er hätte wirklich einen Oscar verdient. Ich empfehle Ihnen den Podcast-Bonus-Track dieser Medienmagazin-Ausgabe vom 10. August 2024. Ich konnte Rainer Brandt im Jahr 2010 für das Medienmagazin interviewen. Im Radioteil geht es live um netzpolitik.org und die Perspektive von Journalisten mit Beeinträchtigungen. Und das alles wie gewohnt natürlich auch jetzt.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Nur knapp einen Monat nach dem Rücktritt von George Tenet hat der Präsident seinen neuen Geheimdienstdirektor gefunden. Den republikanischen Abgeordneten Porter Goss hält George Bush für den richtigen Mann, um den angeschlagenen CIA zu reformieren. Er kennt den CIA in- und auswendig. Seine Erfahrungen im Kapitol werden ihm im CIA helfen. Die Essenz unserer Geheimdienstfähigkeiten sind Menschen und wir haben wundervolle Amerikaner, die diesen Job machen. Das Versagen des CIA im Vorfeld der Terroranschläge des 11. September geschah übrigens zu einer Zeit, so Kritiker, als Porter Goss im Kapitol die Geheimdienste mitbeaufsichtigte.
Das war eine Meldung in der Tagesschau vom 10. August 2004. George W. Bush ist US-Präsident, Gerhard Schröder noch Bundeskanzler. Das, was wir heute Smartphone nennen, ist noch nicht erfunden. Facebook ist erst ein halbes Jahr auf dem digitalen Markt und YouTube ist ein halbes Jahr vor der Geburt. Vielleicht nur in den Köpfen der drei Gründer Karim, Chen und Hurley. Meine Frage an die Studiogäste, die ich ganz herzlich live im Radio 1 Medienmagazin begrüße. Zum einen ist das Anna Biselli, Co-Chefredakteurin bei netzpolitik.org. Wo waren Sie vor 20 Jahren?
Da war ich 15. Also da hatte ich, glaube ich, andere Interessen. Auf jeden Fall wahrscheinlich in den Sommerferien. Wahrscheinlich habe ich nicht viel gemacht und wahrscheinlich habe ich auch noch nicht an Netzpolitik gedacht.
Und Daniel Leisegang, auch von netzpolitik.org. Wo waren Sie vor 20 Jahren am Geburtstag, also am eigentlichen Geburtstag von netzpolitik.org?
Ich glaube, dass ich da ein Praktikum gemacht habe bei einer Monatszeitschrift. Das erste Mal in Berlin war ich da.
So, dann hören wir mal in die Telefonleitung rein zu Markus Beggedahl. Hallo Markus, wo warst du vor 20 Jahren am 10. August 2004?
Hallo, ich war in Berlin-Kreuzberg im Büro von New Thinking, meiner damaligen Agentur, wo dann quasi netzpolitik.org als Seitenprojekt gestartet ist.
Und ich habe gelesen, irgendwie so um 13.12 Uhr, kann das sein?
No, das Internet lügt nicht.
Ja, nein, man muss ja da genau sein, weil die Idee von netzpolitik.org, lieber Markus, ist ja bestimmt älter als der erste Post auf der Seite netzpolitik.org. Kannst du dich noch erinnern, was denn die Initialzündung war? Warum man sagte oder warum du sagtest, mit wem auch immer, jetzt müssen wir eigentlich mal eine Internetseite auflegen und dann schöne internetkritische, medienkritische und vielleicht auch netzkritische Dinge publizieren, die Öffentlichkeit informieren, was da im Hintergrund läuft?
Na, es gab einen Vorgänger, da habe ich auch schon unter der URL netzpolitik.org mit einer anderen Blog-Software über mein damaliges Aktivistenleben berichtet. So ein Tagebuchform, so aus von Ausflügen ins Europaparlament oder zu den Vereinten Nationen, wo zum ersten Mal so quasi über digitale Themen diskutiert wurde. Und dann habe ich vor 20 Jahren die Idee gehabt, dass ich das, was ich eine Zeit lang über Mailinglisten gemacht habe, nämlich Nachrichten kuratieren, andere darauf hinweisen, Sachen kommentieren, was gerade passiert, dass ich das lieber offen in einem Blog machen möchte. Das war ja noch, bevor soziale Medien mit ihren Timelines entstanden sind, und Blog bot sich da mit seinen Möglichkeiten am besten dafür an, und ich habe das dann einfach gestartet.
Wann sind denn meine Studiogäste dazu gestoßen? Vielleicht Anna zuerst, wenn du sagst, du hast dich als 15-Jährige noch gar nicht dafür interessiert, aber wann war der Kick da, dass du mehr wissen wolltest, als wie man ein Telefon bedient?
Ich komme ja aus der Informatik, das heißt, ich habe Informatik studiert und habe dann eben gemerkt, okay, dieser ganze Bereich Datenschutz, Datensicherheit lässt mich nicht los, und habe das dann auch tatsächlich schwerpunktmäßig im Studium gemacht. Und parallel dazu, also während meines Studiums, habe ich eben auch angefangen, mich politisch für das Thema zu interessieren, weil man macht ja in der Uni so Dinge und dann denkt man sich, okay, wofür werden die überhaupt eingesetzt, wofür können die eingesetzt werden, müsste man sich damit nicht ein bisschen mehr beschäftigen? Und so kam ich so in diese ganze netzpolitische Richtung und bin dann beispielsweise auch ein Jahr, bevor ich jetzt bei Netzpolitik.org angefangen habe, 2013, zum ersten Mal nach Brüssel gefahren zu Freedom Not Fear. Das ist so ein Treffen von europäischen Aktivistinnen in dem Bereich, und da hat mich das, würde ich sagen, so richtig angefixt und nicht mehr losgelassen.
Daniel, gab es bei dir eine Initialzündung, dass du gesagt hast, du musst dich jetzt auf diese Art und Weise netzpolitisch äußern und engagieren?
Also ich komme ähnlich wie Anna aus einer anderen Richtung, allerdings von der Politikwissenschaften hin zum Digitalen. Und ich habe viel mit Medien gemacht. Ich fand Medien immer sehr wichtig, auch die Vermittlung des Politischen in den Medien. Und ich hatte quasi das Glück, wie Markus wahrscheinlich auch und andere in unserer Generation, dass das Digitale einfach in den Raum hineinkam und man damit einen Umgang haben musste und auch das kritisch begleiten musste, wie das Niederschlag fand in der politischen und öffentlichen Debatte. Und das habe ich dann erst in den Medien selber beschrieben, war lange Leser dann auch von netzpolitik.org und habe dann das Glück, vor 2 Jahren dazugestoßen zu sein.
Aber es war, Markus, doch ein etwas beschwerlicher Anfang, kann ich mich erinnern. Ich rekonstruiere das insofern, weil im Medienmagazin fand netzpolitik.org erst 2009 statt. Und 2011 habe ich dich innerhalb eines CCC-Sommercamps in einem Flugzeughangar fragen können. Und hören wir doch mal rein.
Also die ganzen netzpolitischen Debatten in der Vergangenheit haben entweder so in Nerdkreisen stattgefunden. Also sehr internetaffine Menschen haben mit sehr internetaffinen Menschen darüber diskutiert, warum die Vorratsdatenspeicherung schlecht ist. Aber es ist uns zu wenig gelungen, an die Öffentlichkeit zu kommen, unsere Eltern zu erreichen, die dafür zu interessieren, dass die Themen, die wir bearbeiten, auch für sie relevant sind, auch für sie wichtig sind, ähnlich wie Umweltschutz mal vor 30, 40 Jahren wichtig waren. Und wir wollen gesellschaftliche Mehrheiten für mehr Freiheiten. Und dafür müssen wir rausgehen aus dem Netz.
Ja, das seid ihr dann auch, Markus, aber trotzdem hat das ewig gedauert. Wie hast du diese Zeit in Erinnerung?
Ja, dass es ewig gedauert hat, ne? Wenn wir im Medienmagazin mit unserem Thema erst 2009 irgendwie durchkamen, dann beschreibt das ja schon ganz gut sozusagen, warum es so lange gedauert hat, dass die Themen Mainstream geworden sind. Und ich glaube, es hat auch daran gelegen, dass sehr viele Menschen auch erstmal quasi selbst teilnehmende Beobachter des Netzes werden mussten, um zu realisieren, dass sie auch persönlich betroffen sind und sich dann die Fragen stellen, die wir uns schon viel früher gestellt haben.
Zum Beispiel, also auf einer eurer ersten Seiten war Freifunk Summer Convention, Vorratsdatenspeicherung ein Stichwort. Ist das immer noch ein Thema?
Ja, die Vorratsdatenspeicherung ist so der Zombie der Netzpolitik. Kommt immer wieder, wird immer wieder für verfassungswidrig erklärt, aber die Begehrlichkeiten sind groß, von allen Menschen zu jeder Zeit zu wissen zu können, wo wer war, wer mit wem kommuniziert hat. Und würde man das in der analogen Welt festschreiben, dann wird es eine Revolution geben, weil keiner möchte, dass irgendwie der Staat wissen soll, wer mit wem wann irgendwie gefrühstückt hat oder wen wir beim Spazierengehen im Wald getroffen haben.
Das werden wir uns gleich nochmal erklären lassen von Anna und Dani. Erstmal vielleicht nochmal zurück in die Vergangenheit, in die Zeit, wo die beiden noch nicht aktiv waren. Themen zum Beispiel: brauchen wir einen Webknigge? Wirbel um Google Street View, Berliner Gratis-WLAN vor dem Aus, Plakat-Remixe erlaubt, Upload-Filter, EU-Urheberrecht. Also das waren alles Themen des Medienmagazins mit euch verknüpft in den letzten Jahren. BND-Gesetz, Whistleblower-Schutz, Staatstrojaner, Facebook. Was wäre denn ohne Netzpolitik.org anders verlaufen aus deiner Sicht, Markus?
Ja, möglicherweise hätten wir eine weniger informiertere Debatte in Deutschland gehabt und der Druck auf die Politik wäre geringer gewesen, sich damit beschäftigen zu müssen. Wir haben auch in Deutschland, und das ist ein Sonderfall, eine sehr große engagierte Zivilgesellschaft, eine digitale Zivilgesellschaft. Das ist einzigartig in der Welt. Und ich glaube, netzpolitik.org war da und ist da ein sehr wichtiger Knotenpunkt, um auch Brücken zu bauen zwischen dem, was diese Zivilgesellschaft aktiv auf die Beine stellt und das, was die Öffentlichkeit davon mitbekommt.
Du hast, ja klar, immer wieder gesagt, du bist Chefredakteur von netzpolitik.org in diesen Jahren, aber auch Folgendes.
Hallo, mein Name ist Markus Beckedahl, ich bin potenzieller Landesverräter und Chefredakteur von netzpolitik.org.
Also du warst potenzieller Landesverräter, 2015 war das. Wie geht's dir jetzt damit, rückblickend?
Naja, der heutige Rechtsaußen-Verschwörungsideologe Hans-Georg Maaßen, der damals Verfassungsschutzpräsident war, wollte ja quasi mit Ermittlungen wegen Landesverrats uns einschüchtern, die ganze Presse einschüchtern, weil er befürchtete, dass noch mehr kritische Journalistinnen und die Öffentlichkeit Einblick darin bekommen, wie der Überwachungsstaat weiter im Geheimen ausgebaut wird. Und jetzt so 9 Jahre später ist es zumindest ein befriedigendes Zurückblicken zu wissen, ja, wir standen auf der richtigen Seite und der Feind stand woanders.
Ihr habt viel Zuspruch bekommen in jenen Tagen, das können wir uns aber ganz kurz anhören.
Wir brauchen mehr Whistleblower, nicht weniger, und wir brauchen mehr investigative Journalisten. Wir brauchen mehr Organisationen wie netzpolitik.org. Wir müssen den Behörden auf den Zahn fühlen, immer wieder, lokal, national, international, genauso wie wir es bei Korrektiv tun, aber auch wie es Markus und André von Netzpolitik immer wieder machen. Wir müssen für die Arbeit von Journalisten wie bei netzpolitik.org spenden und wir müssen Menschen dazu motivieren, wir müssen Menschen dabei unterstützen, Missstände ans Licht zu bringen.
Ja, soweit Markus Beckedahl. Vielen Dank für deine Erinnerungen. Hier geht's weiter. Du bist nicht mehr Chefredakteur, du hast den Staffelstab abgegeben. Vielleicht noch ganz kurz, war es dir zu viel oder ja, ist das so das Ding, dass man ja auch mal der jüngeren Generation den Vortritt lassen muss?
Na, ich möchte auch nochmal andere Dinge in meinem Leben machen und nicht irgendwie tot rausgetragen werden. Insofern konzentriere ich mich momentan mehr auf die Republika und mache da die kuratorische Leitung und probiere andere Dinge aus, die ich so für die letzten 18, 20 Jahre bis zu meiner Rente und darüber hinaus machen möchte.
Stimmt, habe ich unterschlagen. Du bist auch Miterfinder der Republika. Dann toi 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 für die nächste Auflage. Jetzt erstmal ein bisschen vielleicht Geburtstag feiern, keine Ahnung. Hier im Medienmagazin machen wir das auf jeden Fall weiter. Und ich frage mal Dani Leisegang, weil wir gönnen uns jetzt noch eine Musik. Erstmal dir tschüss, Markus. Bist du verwandt mit Norbert Leisegang?
Nein, leider nicht. Also werde ich häufiger gefragt, weil der Name relativ selten ist, aber keine Verbindung, wurde mir gesagt von meinen Eltern.
Norbert Leisegang, das zur Erklärung, ist folgender Herr, den man jetzt hier hört.
Du erinnerst mich an diesen Zeitungsburschen aus Boston oder New York, der sagte, lieber geh ich vor die Hunde, als dass ich von euch mir irgendwas borg. Im Film haben die immer Fortuna parat. Dich hat man wieder übers Ohr gehauen und dann weggejagt. Irre ins Irrenhaus, die Schlauen ins Parlament. Selber schuld daran, wer die Zeichen der Zeiten nicht erkennt.
Norbert Leisegang mit Keimzeit und Dani Leisegang im Studio, nicht verwandt, nicht verschwägert. Und Anna Biselli, beide Co-Chefredakteure von netzpolitik.org. Und warum sie heute da sind, erklärt sich mit dem Datum 10. August 2004. 20 Jahre später gibt es Netzpolitik immer noch. Und nicht nur gibt es immer noch, sondern ihr habt eine Menge zu tun. Was sind denn die aktuellen Baustellen? Vielleicht Anna zuerst.
Na, wir haben es ja irgendwie vorhin in den Nachrichten gehört und es wird gerade wieder darüber diskutiert, dass der Polizei Gesichtserkennungssoftware zur Verfügung gestellt wird. Das ist, glaube ich, eine Debatte, die haben wir schon sehr lange und die ist gerade wieder aktuell geworden. Wir haben
weitere. Wie ist eure Position dazu? Denn es ist ja im Februar aufgrund einer journalistischen Gesichtserkennungsrecherche gelungen, eine RAF-Terroristin damals festzunehmen. Ist das nicht etwas, was man begrüßen soll, wenn die Polizei sich auch mal der modernen digitalen Mittel bedient?
Na, man kann sich auch fragen, warum die Polizei es nicht vorher geschafft hat, irgendwie Menschen, die mitten in Berlin, quasi der eine mehr oder weniger direkt neben dem BKA wohnen, dass die Ewigkeiten nicht gefunden wurden. Ich glaube, wenn wir über, ne, wie steht man zur Gesichtserkennung, dann müssen wir darüber reden, welche denn eigentlich. Ne? Das heißt, das Tool, das die Journalistinnen da genutzt haben, das war ja was, was ein Gesicht mit dem gesamten Internet oder mit allem, was man so im Internet findet, abgleicht. Und das ist einfach rechtlich nicht möglich. Und wir können nicht befürworten, dass die Polizei Dinge benutzt, die schwer vorstellbar legal sind. Die andere Sache ist, die Polizei hat bereits Gesichtserkennungswerkzeuge, nämlich um eben Bilder mit ihren Datenbanken abzugleichen, und das ist gar nichts Neues. Es klang halt so, als hätte die Polizei gar nichts. In der medialen Diskussion war das so, oh mein Gott, warum machen die sowas nicht? Und nee, die machen sowas schon, halt nur irgendwie anders und halt irgendwie in dem Rahmen, in dem es rechtlich möglich ist. Und es gibt gute Gründe, warum es nicht erwünscht ist, dass jede Person überall auf der Straße jederzeit identifizierbar ist.
Dann vielleicht die nächste Baustelle von Daniel. Womit beschäftigt ihr euch noch?
Also ich würde sagen, vielleicht mal rückblickend so aufs letzte halbe Jahr und davor war dann ein ganz großes Thema die Chatkontrolle. Die spielte sich so auf EU-Ebene ab. Das ist der Versuch oder der Ansatz, dass Daten untersucht werden sollen auf dem Smartphone oder auf den Endgeräten, bevor sie versendet werden und nicht auf dem verschlüsselten Transportweg. Und das wurde begründet mit Bildern, Darstellung sexualisierter Gewalt an Kindern. Und da haben wir schon versucht, die Debatte zu sortieren und darauf hinzuweisen, welche enormen Gefahren das mit sich bringt, wenn man die, das ist ähnlich wie die Vorratsdatenspeicherung, wenn man also so, was Markus vorhin erwähnte, wenn man also einen Pauschalverdacht auf alle anwendet, auf die Kommunikation aller Menschen in einem in der gesamten EU quasi, und dann eben das macht, was auf das Edward Snowden vor, ja, eben auch knapp 10 Jahren hingewiesen hat, nämlich dass Daten abgehorcht, ausgespäht und überwacht werden massenhaft. Und das soll damit gebrochen werden. Das war so eine Baustelle, die wir hatten. Und ich würde sagen, das ist zumindest jetzt gelungen, vorerst aufzuhalten. Wie das jetzt in der nächsten Ratspräsidentschaft von Ungarn weitergeht, werden wir sehen. Aber das war ein ganz wichtiges Vorhaben.
Markus Beckedahl hatte sehr oft in den letzten Jahren immer wieder dazu aufgerufen, die Machtkonzentration von Facebook zum Beispiel zu teilen, zu zerschlagen. Das klingt alles sehr martialisch, aber ich sag mal zu entflechten. Das Metaverse ist zu mächtig geworden. Ist das noch eine Aufgabe, der ihr nachgeht, den Politikerinnen und Politikern zu erklären, dass hier eine Machtkonzentration vielleicht ungünstig ist für die Gesellschaft?
Ja, ich glaube, das geht mittlerweile längst über Facebook hinaus. Ich glaube, irgendwie Facebook oder Meta, wie man den Konzern jetzt eben nennt, ist ja nicht mehr der einzige Player. Das heißt, wir reden über Facebook, wir reden über Amazon, wir reden über TikTok und ganz viele andere. Und ich glaube, da ist politisch auch relativ viel passiert in den letzten Jahren. Das heißt, wir haben auf der einen Seite auf einer EU-Ebene dieses digitale Märktegesetz, das eben dieser Machtkonzentration was entgegensetzen soll. Und wir haben dann auch das digitale Dienstegesetz, das gerade großen Diensten gewisse Regeln auferlegt. Und wir sind gerade in einer Phase, wo das in der Umsetzung ist, wo wir noch relativ am Anfang stehen und wo wir schon ganz genau hingucken, okay, wie wird denn das umgesetzt? Gegen wen gehen die denn jetzt vor? Wie reagieren die? Und klappt das alles so, wie es soll? Spoiler wahrscheinlich nicht, ne, weil das nie am Anfang genauso klappt, wie es alles soll, genauso wie vor 10 Jahren bei der Datenschutzgrundverordnung. Und ich glaube, das ist was wir auch noch dauerhaft begleiten. Und wir versuchen eben auch auf die hinzuweisen, die nicht so groß sind oder nicht so bekannt sind, die aber trotzdem ein riesiges Problem darstellen. Die Kollegen Sebastian und Ingo haben ja vor kurzem eine riesige Recherche mit dem BR rausgebracht über Datenbroker, die einfach eine Menge Standortdaten über ganz, ganz, ganz viele Menschen ansammeln und deren Namen noch nie jemand gehört hat. Das heißt, wir gucken auf der einen Seite, okay, wie sieht's mit der Machtkonzentration da aus? Wie sieht's aber auch mit denen aus, deren Namen wir gar nicht kennen oder die wir nicht irgendwie ständig in den Nachrichten hören.
Daniel, willst du ergänzen?
Ja, vielleicht einfach nochmal mit Blick auf die Vergangenheit, dass wir jetzt gerade ja ganz frisch auch ein US-Bundesgericht eben geurteilt hat, dass Google ein Monopol ist. Also da findet ja gerade auch sowas wie eine Festschreibung erstmal so richtig statt. Also das, was wir und sehr viele weitere auch aus der digitalen Zivilgesellschaft schon lange beklagt haben, auch KartellrechtlerInnen beklagt haben, ist, dass da eben eine solche große ökonomische Macht heranwächst. Das ist ja eine Debatte, die wir seit 20 Jahren haben. Und die findet jetzt gerade erst im rechtlichen europäischen Rahmen ihren Niederschlag und eben auch in der Rechtsprechung in den USA ganz konkret. Und man merkte, wie sie sich da quasi auch die Zähne ausbeißen. Ob das Erfolg hat, wird sich jetzt zeigen in den nächsten Jahren. Auch unter der nächsten Präsidentschaft sicherlich ganz mutmaßlich. Aber das sind tatsächlich Baustellen, die wir seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, bearbeiten.
Ja, und es gibt eben auch Teilerfolge, das hat ja Markus angesprochen. Nun ist aber die Frage, netzpolitik.org versteht man ja in erster Linie als außenstehender Mensch, als journalistisches Medium. Ihr seid ja auch Chefredakteure, Chefredakteurin. Und weniger etwas, was man vielleicht mit Aktivismus bezeichnet, oder verschmilzt das bei euch? Seid ihr im Hintergrund dann vielleicht auch Freiheitskämpferinnen und Kämpfer?
Na, ich glaube, ein Journalist, der für nichts eintritt, ist letztlich ein Chronist. Das heißt, wir alle treten ja hoffentlich, wenn wir Journalistinnen sind, irgendwie für die Pressefreiheit ein, weil ansonsten wäre unser Job ein bisschen sinnlos. So, und wir sagen, und das sagen wir auch klar und schreiben es uns auf die Seite, wir machen Journalismus mit einer Haltung und wir machen Journalismus aus einer ganz bestimmten Perspektive, nämlich einer zivilgesellschaftlichen Perspektive, und gucken eben auf Grund- und Freiheitsrechte. Und ich glaube, neutralen Journalismus, den gibt es gar nicht, weil wir selbst da anfangen, die Neutralität aufzugeben, wo wir sagen, okay, dieses Ereignis ist relevant, darüber berichten wir, und dieses ist vielleicht nicht so relevant, weil das ist der Moment, wo wir quasi diesen Raum der Neutralität verlassen und dann sagen wir, okay, wir legen den Leuten offen, aus welcher Perspektive wir berichten und welchen Fokus wir haben, und dann sollen sie sich eben anhand der Informationen, die wir ihnen zur Verfügung stellen, ihre Meinung bilden und hoffentlich dann auch aktiv werden oder zumindest für das, was ihnen wichtig ist, aktiv werden.
Daniel?
Ja, und der Punkt ist auch, wie wir arbeiten. Also wir konfrontieren ja auch beide Seiten. Wenn wir beispielsweise Beiträge bringen, die sich kritisch mit dem Unternehmen auseinandersetzen, dann werden die auch nochmal befragt auf ihre Position hin. Und dann wird ihnen das auch nochmal vorgelegt, dass wir darüber werden wir berichten, was ist eure Stellungnahme dazu? Die holen wir dann ein. Und das wird also, ich glaube, das Entscheidende ist auch die Methode. Die journalistische Methode wird hier verwandt, und das unterscheidet uns ganz klar von einer NGO oder dergleichen, denen es natürlich erstmal auch vorrangig darum geht, eine eigene Agenda zu setzen und die auch politisch zu beeinflussen. Bei uns ist es ganz klar, ja, ich würde sagen, mit journalistischen Mitteln zu arbeiten.
Wenn man auf eurer Seite ist, netzpolitik.org, dann sieht man sehr stark, dass ihr auch um Spenden bittet. Wie seid ihr denn sonst finanziert? Ist das nur eine Crowdfunding-Geschichte?
Genau, wir sind zu, ich glaube, aktuell über 95% durch Spenden finanziert, und die paar Prozent, die dann übrig bleiben, sind Bußgelder, die uns zugewiesen werden. Jemand, der mal irgendwie eine Gebühr für einen Pressespiegel zahlt, also nichts, was irgendwie super relevant ist. Das heißt, wir können schon sagen, wir sind eigentlich ausschließlich spendenfinanziert und auch auf eine ganz außergewöhnliche Art, finde ich, und auch auf eine Art, die uns viel Freiheit gibt, nämlich durch ganz, ganz viele Einzelpersonen und weniger eben Großspenden. Und so der durchschnittliche Beitrag von einer Person an uns sind quasi 8 Euro im Monat, und das ist echt krass, wenn man sich überlegt, okay, letztes Jahr haben wir ungefähr 1 Million Spenden zusammenbekommen, wie viele Menschen das sind, denen das wichtig genug ist, um das zu unterstützen.
Und es ist offenbar so viel Geld zusammengekommen, dass ihr im September einen netzpolitischen Kongress wieder macht. Das ist nicht zum ersten Mal. Das ist immer um den Geburtstag herum, dass ihr aber sagt, da wollen wir nicht nur einfach eine Kerze auf den Tisch stellen und anstoßen, sondern ihr werdet tatsächlich auch Leute einladen und diskutieren. Dazu vielleicht gleich, aber zuvor noch eine Musik. Sanctuary. netzpolitik.org. Am 10. August 2004 zum ersten Mal quasi auf Sendung gegangen mit einem Post oder mit einem Artikel. Im Studio Anna Biselli immer noch und Dani Leisegang, die Co-Chefredakteure. Ich hatte schon angedeutet, es gibt demnächst wieder einen Kongress von euch. Der ist am 13. September. Wo und wie lange wird der dauern? Erstmal ganz die Basics. Anna?
Genau, der ist in der Alten Münze in Berlin. Das ist ganz nah am Alexanderplatz, relativ zentral. Der geht morgens um 10 los. Das Konferenzprogramm geht so bis um 19 Uhr, kurz nach 19 Uhr. Und danach gibt's noch eine große Party, weil, ne, wir werden ja 20. Und wenn wir heute irgendwie mit einem Selters anstoßen, wollen wir das da nochmal richtig machen. Und wir hoffen eben, dass viele Menschen vorbeikommen.
Das ist die Frage, wie organisiert ihr den Kartenverkauf bei eurer Seite? Oder gibt's da irgendeine auf Kartenverkauf spezialisierte Agentur? Wie macht ihr das?
Wir haben das tatsächlich über unsere Seite mit dem Partner zusammen gemacht, Pretix, und verkaufen dort die Tickets quasi mit deren Hilfe in Eigenregie.
Zu welchem Preis?
50 Euro ist der Standardpreis.
50 Euro ist der Standardpreis, aber eigentlich ist es so ein bisschen flexibel. Genau, ja. Weil 50 Euro sind quasi die Kosten, die wir brauchen, um das also der Preis, den wir brauchen, um das kostendeckend zu machen. Das heißt, dass wir auf null rauskommen. Wir sagen aber auch, wir wollen nicht, dass Leute ausgeschlossen werden, wenn sie sich das nicht leisten können. Das heißt, ab 10 Euro können Menschen sich das aussuchen. Sie dürfen aber auch freiwillig mehr zahlen, um eben Menschen, die sich das nicht leisten können, das zu ermöglichen, dann für den niedrigeren Preis zu kommen und uns trotzdem zu ermöglichen, das kostendeckend zu machen.
Und warum sollte man zu euch kommen? Nicht wegen der Feierlichkeiten möglicherweise, also auch, ne? Weil Geburtstag ist ja im Grund eigentlich schon genug, aber ihr habt ja bestimmt ein Programm vorbereitet.
Ja, also das, ich glaube, die grundsätzliche Idee, die da drüber steht, ist tatsächlich auch eine Vernetzung herzustellen. Also das Motto der Konferenz ist halt, bildet Netze, und unsere Idee ist, zusammenzukommen und dass wir eben nicht die ganze Zeit nur am Schreibtisch sitzen und schreiben oder rausgehen, um mal zu recherchieren, sondern tatsächlich auch mit Menschen, die ähnliche Themen wie wir behandeln, auch zusammenkommen, uns vernetzen und natürlich dann auch feiern. Aber das ist die Hauptsache, einfach zusammenzukommen und gemeinsam die Themen, die bei uns eine Rolle spielen, auch face-to-face zu besprechen und auch nicht in dieser klassischen Variante, da sitzen drei Leute auf dem Panel und diskutieren und dann geht man ins, in den nächsten Raum und diskutiert das, sondern tatsächlich auch stärker miteinander.
Also ist das sowas wie eine Unconference, wo man innerhalb der Konferenz dann plötzlich merkt, wir bilden mal hier eine Gruppe, weil das Thema ist spannend und so? Oder
im besten Fall auch, aber wir haben auch ein, sag ich mal, ganz normales Programm. Da sind irgendwie über 35 Vorträge und Workshops drin. Da geht es um Zusammenarbeit bei der Gesundheitsdigitalisierung, da geht es auch um Chatkontrolle, so wie es eben ja auch so die letzten Jahre abgebildet haben. Da geht es aber auch um Datenschutz, da geht es um Recherchen von uns, und ganz viele Menschen stellen da eben ihre Themen vor. Es wird aber auch Raum geben, um spontane Dinge zu tun. Das heißt, wir wollen auf so einer größeren Fläche, die wir zur Verfügung stellen, die Möglichkeit haben, dass Leute sich und ihre Projekte und das, was sie dafür brauchen, kurz vorstellen können, sodass sich die Teilnehmenden eben auch kennenlernen können, wenn sie jetzt nicht schon, ich sag mal, seit 10, 15 Jahren in der Community sind und sich sowieso kennen. Das heißt, wir hoffen, dass viele alte Wegbegleiterinnen vorbeikommen, um uns wiederzutreffen. Wir hoffen aber auch, dass viele Menschen, die sich für das Thema interessieren und noch so nicht so richtig wissen, wo sie eigentlich anfangen kommen sollen, vorbeikommen, um dann eben mal zu schauen, okay, wo kann ich mich denn einbringen und was könnte ich eigentlich tun? Und da geht es auch darum, eben zu sagen, es geht nicht um diese Hardcore-Netzpolitik-Ultrablase, sondern es geht eben darum, dass wir Netze brauchen, die über das hinausgehen, weil wir eben die Dinge nicht mehr allein in dieser Blase der digitalen Zivilgesellschaft machen können, sondern wir müssen uns darüber hinaus vernetzen mit Menschen, die sich mit Gesundheitspolitik beschäftigen, mit Menschen, die sich mit dem Kampf gegen Rechtspopulismus beschäftigen und eben mit ganz vielen anderen Themen.
Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Die meisten sind ja in irgendeinem Social-Media-Netz, schicken sich irgendwelche Nachrichten hin und denken, sie sind schon vernetzt. Aber das eigentliche Problem ist, dass die großen Major-Netze nicht wirklich die Interessen der Userinnen und User wahrnehmen. Ist es, also wollt ihr quasi ein Nebennetz installieren oder was ist das Ziel dieser Bildet-Netze-Aktion?
Nee, wir haben einfach gemerkt, dass es dann besonders spannend wird, die digitalen Themen zu bearbeiten, wenn wir das mit Menschen tun, die das nicht vorrangig vor ihre Themen stellen, das Digital, sondern das sind einfach, das Digitale ist auch nicht mehr, wie Markus das vorhin geschildert hat, etwas, was man den Leuten ja noch erklären muss, so, sondern das ist inzwischen etwas, was unseren Alltag ja in all seinen Facetten prägt und auch das politische Leben. Und wenn wir über Gesundheit sprechen, Anna sprach es an, dann sprechen wir auch über Gesundheitsdigitalisierung, und das betrifft ganz viele Menschen in diesem Land. Und das müssen keine Organisationen oder Menschen sein, die unmittelbar mit dem Digitalen zu tun haben, sondern die aus einer PatientInnenperspektive darauf schauen und mit denen sich zu verknüpfen, zu vernetzen und dann gemeinsam Themen zu finden und die stark zu machen, hat eine ganz andere Stoßrichtung und bringt dem Ganzen natürlich auch ganz, ganz neue Inhalte.
Also ich sag mal jetzt so ein bisschen provokant, eine Mini-Republika am 13. September in der Alten Münze, in der Nähe vom Alexanderplatz, in der Nähe vom Nikolaiviertel, einen ganzen Tag. Wann geht's nochmal los? Um wie viel Uhr früh?
Um 10.
Um 10, das ist eine ordentliche Zeit. Da kann man schon vorbeikommen.
Dafür dauert sehr lange. Es gibt eine Party am Ende.
Man darf auch um 11 vorbeikommen, wenn man um 10 noch nicht wach ist.
Und wer sich das alles jetzt nicht notieren konnte oder auch nicht den Podcast hören mag, unter netzpolitik.org/bildet-netze wird dann das Programm veröffentlicht, oder ist es schon online?
Ist schon online.
Ist schon online. Na dann, nochmal nachträglich, oder nein, wir sind ja noch am Tag. Herzlichen Glückwunsch zum 20. Geburtstag netzpolitik.org, und dass die Spenderinnen und Spender jetzt fleißig, aber auch durch dieses Gespräch euch unterstützen, damit die Arbeit, die, glaube ich doch, und das, da verlasse ich mal die Rolle des Moderators, aber ich kann das ja schon sagen, die letzten 20 Jahre sehr wichtig waren, auch für mich als Orientierung, um zu wissen, was gibt es überhaupt für netzpolitische Themen. Ne? Also man ist ja nicht immer der Spezialist, und ihr erkennt bestimmte Themen einfach Jahre im Voraus und dann kann man sich in einer Gesellschaft viel eher auf bestimmte Dinge einstellen. Ich sage nur Upload-Filter, ne? Das war ein riesengroßes Thema, was darf man noch hochladen und was nicht. Sind Remixe erlaubt? Das sind ja so Sachen, die man gerne machen möchte, kreativ sein und dann kriegt man plötzlich einen Brief vom Anwalt. Das habt ihr alles sehr früh schon erkannt und deswegen auch von dieser Seite herzlichen Glückwunsch zum 20. Geburtstag. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Das waren Anna Biselli und Dani Leisegang, die Co-Chefredakteure von netzpolitik.org. Tschüss.
Dankeschön. Danke.
Ciao.
Was mich am Fisch stört, sind die Krähen. Ich bin ein Mann.
Ja, das trifft auch auf mich zu und jetzt sind noch zwei Männer ins Studio gekommen, die ich gleich vorstelle. In den letzten Jahren haben wir ja im Medienmagazin immer mal wieder berichtet über Verbesserungen bei der Nutzung von Radio- und Fernsehsendungen für Menschen, die beim Sehen oder Hören eingeschränkt sind. Stichwort Untertitelung oder auch Gebärdensprache im Bild oder auch nur über HBTV, also dass man sich sozusagen, wenn man ein Smart TV hat, das reinbeamen kann. Oder auch das Thema klare Sprache, was zunehmend auch für Menschen interessant ist, die sehr gut hören, aber die Filme, die immer angeliefert werden, sind so ungünstig abgemischt, dass bestimmte Fernseher das gar nicht in der vollen Frequenzbreite abbilden. Dann kann man damit irgendwie so ein bisschen Basslastigkeit rausfiltern. Dann gibt's noch den Hörfilm, also die gesprochene Erklärung, was man gerade nur sehen kann.
Das Augenpaar eines Mannes. Er sieht nach links, nach rechts, geradeaus. Um das rechte Auge schließt sich ein Fadenkreuz. Das Fadenkreuz reißt auf. Die verschwommene Silhouette eines Mannes. Er hält sich die Hände schützend vors Gesicht. Rennende Beine auf nassem Asphalt. Weiße Linien formieren sich zu einem Fingerabdruck. Tatort.
Und Sie haben es bestimmt gelesen, derjenige, der die Augen und die Beine für diesen Vorspann zur Verfügung gestellt hat, seit mehr als 50 Jahren zu sehen ist dort und nun hier auch erklärt wurde, ist gestorben. Der ehemalige Schauspieler und Leuchtenproduzent Horst Lettenmeier, er starb aber bereits am 20. Juli jetzt erst bekannt geworden. Das nur als kleine Ergänzung und soweit auch für Sie das Thema barrierefrei aus der Ihnen bekannten Perspektive. Die andere Perspektive, ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass ich die jemals im Medienmagazin vorgestellt habe, ist thematisch also neu. Also auch Medienschaffende sind eingeschränkt, also blind oder gehörlos. Und ich begrüße Markus Schlichting, er ist bei NTV in der Online-Redaktion und arbeitet auch noch für andere Medien. Markus, ist es jetzt despektierlich, wenn ich frage, ob du geburtsblind bist? Unterscheidet man das tatsächlich?
Erstens, mein Name ist Marco, zweitens ist ntv.de und drittens, nein, also ich bin tatsächlich geburtsblind und im Prinzip kannst du mich sogar alles fragen.
Ja, Marco, Entschuldigung. Hier steht's auch richtig, ja. Also in dem Fall war ich jetzt hier der Blinde. Also es tut mir wirklich leid. Aber vielleicht doch mal, wenn du geburtsblind bist. Radio war vermutlich für dich, wie für viele, die blind geboren sind, das Fenster zur Welt. Wo bist du aufgewachsen? Was hast du gehört?
Norddeutschland, in der Nähe von Hannover, und ich habe so ziemlich alles gehört, was ich zwischen die Ohren kriegen konnte und auch links und rechts davon. Ich habe zum Beispiel, ich bin jetzt nicht mehr so der Allerjüngste, ich konnte also zum Beispiel noch Sender aus der DDR hören, als Kind selbstverständlich Sachen wie, keine Ahnung, das Butzemannhaus, aber auch das Sandmännchen, das im Vergleich zum Westsandmännchen 10 Minuten später aufhörte. Das war schon ein Grund. Und heute ist es tatsächlich so, dass ich immer noch Radio höre, vorwiegend übers Internet und vorwiegend Sender, die nicht aus Deutschland kommen und Radio 1.
Ja, da sind wir sehr froh drüber. Du bist in Begleitung von Björn Tislik, er ist Journalist, CVD bei Turi 2. Du bist sehend.
Ich bin sehend, jetzt kann man mich auch hören. Ich bin sehend. Wir haben uns vor über 20 Jahren in einer Radioredaktion in Bayern kennengelernt, wo wir ja zusammen gearbeitet haben und auch ähnliche thematische Interessen hatten. Und da war halt schon natürlich die Behinderung von Marco da, dass er halt manche Sachen einfach nicht machen konnte und für manches halt Hilfe braucht. Und da bin ich dann manchmal immer eingesprungen und das besteht fort bis heute.
Das muss man sich organisieren, Marco, ne? Also man kann nicht erwarten, dass wenn man irgendwo eingestellt wird, dass dann jemand zur Seite kommt und die wichtigsten Dinge erklärt. Oder ist das heutzutage vielleicht dann doch eher normal, dass man eingewiesen wird und jemand hat, der einen betreut? Wie ist das?
Die Unwissenheit war früher sicherlich relativ groß. Sie lässt nach und nach nach. Weil einfach immer mehr Menschen mit Behinderungen auch in diesen Bereich vordringen. Da macht es das Internet möglich. Im Moment ist auch die künstliche Intelligenz dabei, uns sehr zu helfen. Wir haben, wenn ich mal ein Beispiel nennen darf, zum Beispiel in München im Jahr 2008 angefangen, blinde Online-Redakteure auszubilden. Wir, sage ich deswegen, weil ich die Idee dazu hatte, das Ganze passiert, ich sag's auch, an der Journalistenakademie Dr. Hofacker und Partner. Und wir suchen immer wieder neue Blinde. Mittlerweile ist auch eine Gehörlose ausgebildet worden, die diese Ausbildungen mitmachen. Die sind inklusiv und werden so nach unserer Erfahrung auch von den Arbeitsagenturen sehr gerne finanziert.
Eignen sich Medienberufe grundsätzlich auch für Seh- und eingeschränkte und höreingeschränkte, also gehörlose Menschen? Oder ist das etwas, was man wirklich auch immer wieder den Medien erklären muss, dass das eine ganz normale Geschichte eigentlich ist, dass man diesen Beruf ergreifen sollte?
Das ist so ein bisschen schwierig zu beantworten. Also natürlich, und das ist ganz wichtig, behinderte Menschen haben zum Teil besondere Fähigkeiten. Fähigkeiten, die die mehr ausgeprägt sind. Zum Beispiel, es gab die relativ bekannte gehörlose Frau Julia Probst, die hat sich hingesetzt und hat mal irgendwann angefangen, Fußballtrainern aufs Maul zu gucken und hat dann das, was die gesagt haben, auf Twitter veröffentlicht. Könnte ich natürlich nicht. Aber das könnten eben auch verschiedene andere Menschen, die sehen können, nicht, weil wer kann schon Lippen lesen? Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich sagen kann, das wissen auch die Kollegen von ntv.de, wo ich jetzt vorwiegend arbeite, ich nehme definitiv keinem Grafiker den Job weg. Das kann ich nicht. Aber ich kann zum Beispiel anders zuhören, besser zuhören, weil ich mich nicht durch irgendwelche augenfällige Dinge ablenken lasse oder von dem Vogel, der gerade an meinem Fenster vorbeifliegt, weil ich ihn einfach nicht sehen kann. Und deswegen kann ich anders und besser zuhören und höre zum Teil auch Dinge an der Stimme und was weiß ich was heraus, die Menschen mit weniger Erfahrung im Hören nicht heraushören können.
Aber ich kann mir vorstellen, dass sich da auch Medien erst entwickeln müssen, um das zu begreifen, ne? Dass Behinderung nicht gleichzusetzen ist mit schwieriger Kandidat, den muss man ständig den ganzen Tag betreuen. Man braucht anderthalb Personen und dann können wir die Arbeit nicht in diesem profitablen Bereich machen, der uns vorschwebt.
Und das ist das Schöne, weil genau das ist mittlerweile eigentlich passiert. Ob es nun daran liegt, dass immer mehr Menschen mit Behinderungen rausgehen und sich zeigen, ob es vielleicht auch an der Gender-Debatte liegt, die ein anderes Menschenbild vielleicht auch geschaffen hat, das kann ich nicht beurteilen. Was ich aber beurteilen kann, ist, dass wir so ungefähr seit 4, 5, 6 Jahren immer weniger Vorbehalte gegen Menschen mit Behinderung haben. Wir sind noch lange nicht da, dass wir sagen können, wir haben jetzt alles erreicht, aber wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg.
Da hilft, das hattest du angedeutet, künstliche Intelligenz, also Software, die Arbeit auch erleichtert, dir quasi das Sehen, wenn ich das mal so sagen darf, ermöglicht, ohne dass du sehend wirst dadurch. Aber auch da wird doch dran gearbeitet, über bestimmte Techniken das Gehirn mit einer Schnittstelle zu versehen, mit Kameras oder über Magensensoren, dann doch vielleicht so etwas zu schaffen. Also das ist aber das nicht gemeint, wenn du sagtest, KI hilft dir bei der Arbeit.
KI hilft mir so bei der Arbeit zunächst einmal, wie es bei allen anderen Menschen, die also gerade bei Journalisten auch der Fall sein sollte, indem sie bei der Recherche hilft. Aber wir sind relativ dabei, zum Beispiel zu sagen, blinde Online-Redakteure könnten innerhalb, da rede ich wirklich von wenigen Monaten, dann sollten wir soweit sein, ihre eigene Webseite programmieren. Ich kann WordPress, aber ich muss mir grundsätzlich, wenn ich irgendwas mache, dann muss ich mir jemanden holen, der sehen kann und der sich anguckt, ist das jetzt wirklich cool. Ich kann ein PowerPoint-Dokument machen, da ist es ganz genauso. Hier könnte uns die künstliche Intelligenz unterstützen. Und ich weiß, dass es da auch Entwicklungen in diese Richtung gibt. Und da sehe ich auch extrem wirklich gute Berufschancen, weil es ist einfach so, dass viele Menschen, die blind sind, das Internet für sich nutzen. Und da kann ich mir auch durchaus weitere Berufe vorstellen.
Und für Gehörlose gibt es ja inzwischen auch eine Software, die Sprache übersetzt in Gebärdensprache, ne?
Ich kenne dieses Projekt nur sehr flüchtig, aber das stimmt. Also die Idee ist, man hat ja bisher das halt versucht, Gebärdendolmetschern zu überlassen. Tatsächlich gibt es Softwares mittlerweile, die sowohl in Gebärdensprache übersetzen als auch zurück. Es gibt Softwares, die, um wieder auf das Thema blind zurückzukommen, die blinden Menschen Bilder erklären können und zwar relativ genau, also auch so, dass sie sagen, welchen Eindruck, welches Gefühl hat man, wenn man dieses Bild anschaut. Und tatsächlich habe ich versucht, eine Bildergeschichte für ntv.de zu machen, was letztendlich daran gescheitert ist, dass ich nicht vermutet habe, dass es so viele Bilder gäbe, die ich für diese Geschichte durchscannen musste. Also im Prinzip wäre es gegangen, nur die Anzahl der Bilder hat mich dann erschlagen.
Also es gibt tatsächlich dann eine Software, die sagt, was man auf dem Bild sieht, damit man das als blinder Mensch aussortieren kann oder sich auswählen kann.
Es gibt zum Beispiel ein Tool fürs iPhone, Seeing Eye heißt das, von Microsoft entwickelt, und das macht sowas. Da sind die gerade schon recht gut auch in der Entwicklung. Es gibt aber durchaus andere KIs, die das noch besser können. Aber diese Microsoft-Software ist für mich zunächst einmal, sagen wir mal, ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung.
Bist du eigentlich ein typischer Vertreter derjenigen, die sich in die Öffentlichkeit trauen? Oder gibt es vielleicht auch eine Möglichkeit, jetzt hier über die Radiowellen vielleicht deine Kolleginnen und Kollegen aufzurütteln?
Ich bin ein Mensch, der genau das sagt, ich will halt leben. Das ist mein Leben. Aber da kann Björn, glaube ich, sogar ein bisschen mehr erzählen, weil der kann das von einer anderen Perspektive aus sehen. Der muss darunter leiden manchmal.
Ich muss dazu sagen, wir haben noch eine halbe Minute, Björn.
Ich hatte es Marco vorhin gesagt, er ist insofern jemand, der nicht so ganz typisch den Menschen mit Behinderung entspricht, die man sonst vielleicht kennt, weil er einfach eine große Klappe hat und sich von nichts abhalten lässt.
Klappe kommt von Klappern. Klappern ist das Handwerk.
Ich danke euch für den Besuch im Studio und wir klappern jetzt auch, nämlich indem wir hinweisen auf eine Veranstaltung.
Weil der letzte August im Park am Gleisdreieck so aussah, wir uns doch aber alle einig sind, dass wir ihn lieber so mögen, gibt es 2024 endlich wieder das Radio 1 Parkfest. Vom 24. August bis zum 1. September. Konzerte, Comedy, Lesungen, Magie, Poetry, Talk, Sport und Kinderprogramm. Umsonst und draußen im Park am Gleisdreieck. Alle Infos dazu auf radio1.de. Das Radio 1 Parkfest mit Konzerten von Isolation Berlin, Tristan Brusch, Bulgarian Car Trader und vielen anderen. Mit Ray Cox, Horst Evers, Siegfried und Joy, Wiesendisco, Yoga, Bull und Qigong. Radio 1. Parkfest. Nur für Erwachsene.
Medienmagazin Podcast. Bonustrack.
Bevor Sie noch ein ergänzendes Interview aus der 20-jährigen Geschichte von netzpolitik.org hören können, Stichwort Landesverrat, soll wie zu Beginn angekündigt aus Anlass des Todes von Rainer Brandt das Interview mit ihm aus dem Medienmagazin vom 11. Dezember 2010 noch einmal zur Aufführung gelangen. Es entstand spontan am Rande einer Preisverleihung an Rainer Brandt durch den Art Directors Club für Deutschland mit der ADC Ehrenmitgliedsnahme. Der ADC ist ein unabhängiger Verein mit dem Ziel, exzellente kreative Kommunikation zu finden und zu fördern.
Rainer Brandt, herzlichen Glückwunsch zur Ehrenmitgliedschaft im ADC. Das klingt jetzt...
Ich störe jetzt, Entschuldigung. Ich wollte nur sagen, dass ich ganz, 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 ganz großer Fan bin. Ich habe die zwei geliebt.
Ja.
Und ich habe das erst ganz spät verstanden, weil ich ja so dummes kleines Kind war.
Ja.
Und ich wusste mit Synchronisation, ich wusste nicht, dass der Witz erst durch sie reinkam. Ich habe das erst jetzt im Nachhinein quasi zu schätzen gewusst und bin wirklich ganz, ganz großer Fan. Wirklich.
Dankeschön, ganz lieb, danke.
Das war Thomas Schwarz von Jung von Matt, der
Geschäftsführer von Jung von Matt Spree.
Genau, der genauso wie ich offenbar fasziniert war.
Ich habe viel Werbung gemacht und ich war immer der Zeit 12 bis 15 Jahre voraus. Das mit Toyota, mit den Affen, habe ich vor 15 Jahren gemacht. Da sagte der Kunde, Sie sind doch wohl wahnsinnig, Sie können auch mein Produkt nicht mit Tieren werben. Da hatte ich, die ganzen Dinge habe ich schon, war immer zu früh. Ich habe viel Werbung gemacht, will ich nur sagen. Also okay. Ich bin auch aus der Branche. Okay. Tschüss, danke.
Ist gar nicht so leicht, mit Ihnen ein Interview zu bekommen, Rainer Brandt. Ja. Vor allen Dingen, für mich geht ein Traum in Erfüllung. Als junger Mensch habe ich tatsächlich Filme gesehen, weil Sie die Synchronstimme waren oder die Dialoge geschrieben haben. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Oder beides.
Oder sogar beides. Aber wie war das? Waren Sie sich dessen bewusst, dass Sie eigentlich Kult sind, dass Sie ein Idol sind, dass Sie jemand sind, ein Einschaltfaktor?
Ja, nee, das kam ja erst später, relativ etwas später. Also nachdem, ich glaube es war, ich habe ja vorher schon eine ganze Menge gemacht, angefangen hat es mit Tennisschläger und Kanonen und ihr Auftritt El Mundi und alle möglichen. Und dann kamen die zwei.
Ich bin der Danny Wilde, der immer zu den Partys eilt. Ich küsse euch das Brustbein, Lord.
Lass das.
Wie nur schulden Sie ebenso unerfreulich?
Ich möchte das sehr bitten. Ich sagte, ich hätte Ihren Namen nicht verstanden, aber nichtsdestotrotz.
Donnerchen, aber wie Sie sich mir optisch darstellen, würden Sie den sowieso nicht behalten. Wie lassen Sie sich denn anbellen?
Ich bin Brad Sinclair.
Ein Holzhändler.
Lord Brad Sinclair.
Ein Lord, na Mädelchen, da haben Sie sich aber einen an Land gezogen. Was wird denn jetzt von einem schlichten Bürger erwartet? Ein Hofknecht?
Das würde gar nicht zu Ihrer rübelhaften Art passen. Bleiben Sie aufrecht, wenn es geht.
Ich werde mal das Licht löschen. Produktionen werden immer teurer, das läuft ja ins Geld.
Und danach schwappte das erst ins Volk. Und da war es dann eigentlich so, dass, das war eine Rainer Brandt-Synchronisation und dann lief das Ding.
Und man muss auch dazu sagen, früher war das ja noch so, dass ein Abspann lief und da lief dann auch noch die Synchronisation. Berlin war immer stark im Synchronisieren, ich kann mich erinnern.
Ja.
Also Karl-Heinz Brunnmann oder Wenzel Lüdicke und so, das waren also auch Markenzeichen für Qualität.
Ultrafilm mit Freddy Fora, Alfred Fora, der große Regisseur und sein Partner Juppie Wolf. Das waren tolle, tolle Leute und das war eine Riesenfirma und die hat so gute Qualität geliefert, das gibt es ja heute gar nicht mehr.
Und das Problem ist, es gibt nur wirklich wenige Synchronsprecher, die aus dem Schatten des dunklen Synchronstudios heraustreten. Was hat Sie getrieben? Warum haben Sie langweilige Filme umgeschrieben? Das ist doch eigentlich ein No-Go, wie man im Englischen sagt.
Es gibt eine Sache, ich muss das mal von der anderen Seite hochziehen. Sie können Begabung, sagt man, nicht lernen. Und Humor, richtiger Humor zwischen den Zeilen, können Sie auch nicht lernen. Und es gab eine Menge großer Humoristen, die wirklich gut waren. Echte Humoristen. Und die hat das Dritte Reich entsorgt über die KZs und so weiter. Und das ist ganz, ganz schwer zurückgekommen. Und die tun sich heute immer noch schwer, die jungen Leute, wenn sie diese Art von feinsinnigem Humor und das Volk bringen müssen, weil das Volk ist einfach zu grob eingestellt im Moment. Das wird sich wieder ändern. Wann das ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht, ob das also eine befriedigende Antwort auf Ihre Frage ist. Man kann es nicht lernen. Und dann kommt eine gewisse Art von Reife dazu. Das ist eigene Arbeit. Das ist in der großen Kiste wühlen, wo die Basis ist. Und wenn da genug Fundament ist, dann hat man von allen Möglichkeiten viele, die man rausnehmen kann und kann sie komisch verarbeiten. Und wenn Sie so gesehen, können Sie eigentlich an jedem Menschen, der heute über die Straße geht, können Sie irgendwas Komisches finden, können ihn komisch machen. Jeder.
Ja, aber ob das gewollt wird, ist doch die Frage. Die großen Studios, die wollen doch nicht, dass man an ihrem Film irgendwas verändert. Also Walt Disney, weiß ich zum Beispiel, die achten penibel darauf, dass jede Silbe linear übersetzt ist.
Es muss hart am Original sein.
Aber sie waren alles andere.
Und fährt damit hart gegen die Wand. Weil wenn die Leute wüssten, dass ihre Filme so ganz normal hart am Original übersetzt keine Geschäfte sind oder weniger ein gutes Geschäft sind, als sie es hätten sein können durch eine gute Übersetzung. Weil ich habe von Komödien gesprochen, von komischen Filmen. Und man kann Humor nicht eins zu eins übertragen. Das geht gar nicht. Das ist zum Beispiel spanischer Humor und unser Humor, das sind Galaxien. Das kriegt man nie zusammen. Also muss man nur sehen, was hat der gemeint. Was wollte er? Und das muss ich jetzt meinen Leuten übersetzen mit meinen Worten, mit meiner Sprache. Und da muss ich manipulieren. Und wer das nicht einsieht, der hat diesen Beruf als Verleiher verfehlt.
Ja, aber Sie haben noch mehr getan. Sie haben nicht versucht, die Komik der jeweiligen landestypischen Szenen ins Deutsche irgendwie zu transferieren oder adaptieren, sondern Sie haben auch tatsächlich Langeweile beseitigt.
Ja, ich habe neue Stücke geschrieben.
Genau.
Ich habe in dieses Korsett, was also im Bild vorhanden ist, ein neues Stück reingeschrieben, wenn das alte eben zu beschissen war. Wo ich dann gesagt habe, das hat gar keinen Sinn, wenn wir das aufgecken, das bringt auch nichts, machen wir eine neue Story draus. Und das habe ich hier und da versucht, sehr oft gemacht und es ging. Mit Erfolg.
Und Sie haben es so intensiv gemacht, dass also die deutsche Alltagssprache durchsetzt ist mit Ihren Worterfindungen. Also es ist nicht das nur, was ich noch im Kopf habe, dass dieses Witzige, was heute auch in der Jugendsprache oft ist, dass man sich so Sachen wie zum Bleistift statt zum Beispiel an den Kopf wirft. Oder dass man sagt, Grazia Tante, ja, die Tante grüße ich auch. Das ist auch ein Dialog, den Sie in die zwei erfunden haben. Oder Sie haben noch eins draufgesetzt. Sie haben gesagt zum Beispiel, red mal nicht so schnell, dann läufst du nicht synchron.
Ja.
Oder woher kenne ich den? Der hat neulich in Department S mitgespielt.
Ja.
Also Sie haben sozusagen schon die Verschmelzung
übergreifend. Nur was habe ich damit erreicht? Ich habe die Sprache und damit doch einiges bewirkt im deutschen Volk. Ich habe die Sprache lockerer gemacht. Ich habe sie jedenfalls die Tür aufgestoßen, damit sie lockerer wird. Und das ist sie geworden. Und wir waren der Anfang.
Jetzt müsste ich sagen, statt genau Grünau, weil das ist auch so eine Formulierung.
Grünau, ja, natürlich, ja.
Und daran muss ich immer denken, wenn ich irgendwie mit der S-Bahn fahre. Ja. Das haben Sie aber doch nicht wirklich geplant. Das hat sich so ergeben.
Das hat sich ergeben.
Man hat sie eingeatmet und ins Volk einfach mit übernommen.
Das Volk hat es wie ein Schwamm aufgesogen. Da sieht man mal, wie dringend nötig es war. Das nicht für das Volk, aber das Volk hat nachgelächzt, endlich mal was anderes als diese übliche trockene Scheiße. Good morning, Mr. Miller. Das wollten die Leute nicht mehr.
Wenn ich keine wasserdichte Armbanduhr habe, warum nehme ich sie dann zum Schwimmen nicht ab?
Grünau, klären Sie den Nobelgestüter doch mal auf über diesen dunklen Punkt.
Wie war doch gleich der Name?
Inspektor Headstone, Mordkommission, Abteilung Wasserleichen. Jetzt werden Sie auch gleich verstehen, warum ich hier bin, nicht wahr? Wir beide müssen mal einen Lüttenschlag schnacken.
Worüber
denn? Von
Frau
zu Frau. Und über Julie Blake natürlich. Da habe ich so verschiedene Fragen.
Na, sie war Tänzerin, hatte Alan auf dem Kästchen.
Von welcher Stelle kommen Sie?
Von der Wasserleichenstelle. Sie könnten mir unter anderen Umständen weiterhelfen.
Ist Ihnen irgendwas Ungewöhnliches an Julie aufgefallen? Ich meine, war sie anders als du und ich, zum Beispiel in ihrer Art?
Ungewöhnlich? Inspektor wer?
Headstone, Kopfstein, mein Vater hat das Pflaster erfunden. Wir fahren am besten rüber zu mir ins Büro. Da können Sie in Ruhe lesen.
Lass stecken, ich möchte Kumpel. Nur eins wissen. Was wollen Sie wissen?
Ich möchte auch nur eins wissen, nämlich das, was Sie wissen, damit wir endlich mal alle Bescheid wissen. So, dann darf ich mal kurz meinen Schweif
nur
klicken
zu.
Lassen. Wo sind die Garderobe?
Geradeaus, immer der Nase.
Danke, man riecht es schon.
Inspektor...
Headstone, Kopfstein, wir sprachen schon davon. So hart wie's Kokosnüsschen.
Rainer Brandt, wie war es, als Sie die Drehbücher oder die Dialogbücher bekommen haben von die zwei?
Das haben wir uns angesehen und das waren die Persuaders und das war ein Flop, das war todlangweilig. Dann haben wir gesagt, das müssen wir umdrehen, müssen wir neue Geschichten draus machen und das haben wir dann auch getan. Und es ist einfach, wenn Sie einen Mann haben wie Tony Curtis, der so ein Komödiant ist, immer den Schalk im Nacken hat, da ist es einfach als Gerippe und da schmeißt man das Fleisch ran und das passt immer, wenn man so einen guten Mann hat.
Ja, das ist das Komische, der sieht eigentlich ziemlich verschmitzt aus, hat aber... arschlangweilige Dialoge, wenn ich das mal so sagen darf, gesagt.
Die sind ja nicht von ihm. Der spricht ja nur das, was der englische Drehbuchautor ihm in den Mund gelegt hat. Da war er sicher nicht so glücklich, aber er hat es gespielt, auf jeden Fall. Und das war natürlich für uns viel einfacher, da richtig dem Affen Zucker zu geben. Ne?
Sie haben Tony Curtis bestimmt mal gesprochen und der ist auch nach Deutschland gekommen und war auch selig froh.
Er ist ja tot, leider. Ne?
Und wie hat er das gefunden, dass Sie einfach die Worte Ihnen im Mund umgedreht haben?
Das hat ihm sehr, sehr gut gefallen. Er hat sich gewundert, dass das so ein Erfolg hier ist. Und da sagt er, wie kommt das? Und da haben die gesagt, das ist bearbeitet worden und so weiter. Hat irgendjemand, schickt mir doch mal 3 Folgen rüber. Und dann haben wir 3 Folgen rüber geschickt, der Sender oder irgendwer. Und dann hat er sich die angehört, hat sich totgelacht, weil er spricht ja Deutsch, Jiddisch. Also er kann ja Deutsch. Und er hat das, und dann haben wir uns kennengelernt und dann haben wir guten Kontakt gehabt. Und der sagt, du schreibst jetzt für uns die Originaldrehbücher. Und da war ich kurz davor und dann kriegten die beiden sich in die Wolle, Roger Moore und Tony. Und da haben sie gesagt, wir machen das nicht mehr. Aus, war gestorben, cancel. So, that's it, live. So ist es.
50 Minuten lang war Streit und Zank. Jetzt lachen wir wieder. Gott sei Dank.
Die Auszeichnung mit der Ehrenmitgliedsnadel des ADC fand im Berliner Kommunikationsmuseum statt. Hören Sie gleich die Dankesrede von Rainer Brandt. Zuvor noch ein kurzes Interview mit der Gastgeberin.
Mein Name ist Britta Pötsch. Ich bin Chief Creative Officer bei McCann Erickson in Berlin. Ich bin im Vorstand des Art Directors Club Deutschland und heute Abend die Gastgeberin.
Und als Gastgeberin haben Sie auch die ehrenvolle Aufgabe, einen berühmten Synchronsprecher und Dialogautor zu ehren. Wie ist man denn auf Rainer Brandt gekommen?
Das war eine Idee der Hamburger Sektion. Wir haben ja in jeder größeren Stadt irgendwie eine entsprechende Mitgliederversammlung. Die hatten diese Idee, weil Rainer Brandt, was Sie eben schon sagten, nicht nur als Stimme, sondern vor allen Dingen auch als Synchronregisseur oder als jemand, als Ideengeber auch bekannt geworden ist. Und weil Dinge, die er damals vor allen Dingen bei Die Zwei geschrieben hat, heute immer noch zu unserem umgangssprachlichen Gebrauch gehören. Also mir fällt da zum Beispiel ein Tschüssikowski. Da kann man ja jetzt halten, was man will, aber Tschüssikowski hat es vorher so nicht gegeben. Oder ich bin als Kind ins Bett geschickt worden mit den Worten Slap your well in your Bettgestell. Auch das ist aus Die Zwei, das ist von Rainer Brandt erdacht und geschrieben worden. Und diese Serie war ja, glaube ich, im Original nicht halb so unterhaltsam, wie sie dann in Deutsch war. Was ja mal lustig ist, dass mal etwas Angelsächsisches in Deutsch lustiger ist als umgekehrt. Und das hat Rainer Brandt geleistet. Und ich glaube, wir wissen von vielen Worten nicht, dass sie von ihm geprägt worden sind, aber es ist so.
Erzählen Sie noch ein bisschen was zu dem Art Directors Club. Welche Menschen vereinigt er und warum kommt man überhaupt auf die Idee, dann ein Ehrenmitglied zu küren?
Den Art Directors Club gibt es schon über 40 Jahre. Die Idee des Art Directors Club ist sozusagen, Kreativität im Sinne von Auftragskommunikation zu fördern. Ideen sind alles, ist unser Motto. Im Art Directors Club sind Menschen organisiert, die ja im kreativen Bereich arbeiten, vor allen Dingen im Bereich Kommunikation. Und man kann die auch nicht einfach so Mitglied werden, sondern man muss gewählt werden. Es ist also eine sehr elitäre Veranstaltung. Und die Aufgabe des Clubs ist, Kreativität zu fördern und damit natürlich vor allen Dingen auch Menschen zu fördern. Und in diesem Sinne macht es natürlich auch Sinn, ein Ehrenmitglied auszuzeichnen. Jemand, der besonders herausragende kreative Leistungen erbracht hat.
Wer ist denn zum Beispiel schon Mitglied und warum ist der das geworden?
Ehrenmitglieder sind wirklich große Namen dabei. Da ist letztes Jahr eben Christoph Schlingensief ausgezeichnet worden. Davor das Jahr war es Ellen von Unwert, die berühmte Fotografin. Wir haben zum Beispiel Christian von Alvensleben für sein Lebenswerk ausgezeichnet, auch ein ganz großartiger Fotograf. Und das sind so ein paar Beispiele von Namen, die bei uns Ehrenmitglied sind. Tommy Ungerer ist Ehrenmitglied. Also es sind schon auch große Namen dabei. Die ganz normalen Mitglieder sind Menschen, die vor allen Dingen in ihrem Beruf Außergewöhnliches geleistet haben. Nicht unbedingt berühmte Menschen, oft Menschen, die hinter sehr bekannten Kampagnen stehen, Werbekampagnen stehen, zum Beispiel Sebastian Turner, der die berühmte Kampagne gemacht hat. Dahinter steckt immer ein kluger Kopf, der FAZ und viele andere mehr.
Beiseite legen. Jacke kann ich wieder aufmachen. Eine Ehrenbezeugung an die 2 Stufen. Man macht die zu, dann geht man rauf, macht sie wieder auf. Wenn man eingeladen ist in einem solchen Ambiente und kostenlos eine warme Mahlzeit und ein kaltes Getränk zu sich nehmen darf, um dann anschließend auch noch geehrt zu werden mit einem Preis, oder einer Auszeichnung, dann sollten die Alarmglocken schrillen. Wenn man sie noch hört, ist das ein gutes Zeichen. Man lebt noch. Aber Kinder der Straße, und ich bin eins, sind zäh. Zu dieser Formulierung möchte ich ein paar Ausführungen machen. Da Willi Kaussen meinte, sei nicht zu lang, habe ich in meinem Manuskript die Seiten 11 bis 37 ersatzlos gestrichen. Aber durch den Rest müssen Sie nun durch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Gönner und Konkurrenten, liebe Freunde und Feinde. Nach der Laudatio fällt es mir schwer, noch etwas hinzuzufügen, zumal ich nur äußerst ungerne über mich selbst spreche. Es würde auch nur Gutes dabei rauskommen. Und zu viel Vanille kann verbittern. Also zurück zu mir. Wie schon eingangs erwähnt, zeichnete die Straße meine Konturen schon in frühester Jugend etwas schärfer. Denn das leicht kriminelle Leben nach dem Krieg, es war mehr ein Überleben, der Versuch zu überleben, stellte sich für mich hauptsächlich als Abenteuer dar. Wir, eine Straßengang, eine Clique von 10- bis 14-jährigen Bengels, wollten das Leben neu erfinden. Ein eingezäunter Platz, auf dem ausrangierte Bierwagen abgestellt waren, war unser Hauptquartier. Wir verhökerten Stella- und Orientzigaretten auf dem schwarzen Markt, putzten und polierten unsere Waffen. Das waren die 08-Pistolen von der Wehrmacht, die der Volkssturm beim Einmarsch der Russen auf unserem Platz verbuddelte. Damit machen wir echt Heu, wie wir glaubten. Die Waffen wurden uns aber geklaut, bevor wir unsere Geschäftsader entdecken konnten. Wir entdeckten etwas anderes, die Freude am Fabulieren, am Begriffe erfinden. Begriffe, die Menschen und Situationen karikierend beschrieben. Behandschuhte Hutträger waren beispielsweise damals für uns Filzheimer mit Griffelschoner. Und etwas breiter gebaute Damen waren Breitarsch-Amazonen. Mit Grabgemüse oder Antikamöben wurden ganz alte Leute bezeichnet, also echte Kalkleisten, die schon um die 30 waren. Jeder versuchte, den anderen mit Wortschöpfungen zu übertrumpfen. Wir haben darüber gelacht und das gefiel mir, dass man Menschen damit zum Lachen bringen konnte, mit Worten. In dieser Zeit damals, da muss der Samen gelegt worden sein, aus dem dann später dieser ganz spezielle Humor keimte und mein sogenanntes Schnodderdeutsch erwuchs. Mein Doppelleben, das ich damals führte, vormittags artig in der Schule, und nach Mamas Prüfung der Schularbeiten war wieder die Clique und die Straße dran, endete je, als die Gymnasialzeiten vorüber waren. Endlich konnte ich mir Wind um die Nase wehen lassen, auf den ich so neugierig war. Dann Schauspielschule, die ersten großen Theaterengagements, die ersten Filme und Fernsehspiele, die ersten Synchronisationserfahrungen. Die alten Kumpels zerfaserten mit dem Wind. Andere Menschen traten in mein Leben. Einer von ihnen war Wolfgang Neuss. Bei Ritchie am Kudamm wurde er auf meine so erfrischend freche Schnauze, wie er meinte, aufmerksam und holte mich ins Boot. Nach dem Tod seines Partners Wolfgang Müller brauchte er einen zweiten Mann. Und das war ich. Bei ihm und durch ihn habe ich lesen und schreiben gelernt. Aus seinem Intellekt und meinen Asphaltformulierungen wurde eine spannende Symbiose. Die ersten Unikate meiner, wie ich glaubte, wirklich genialen Schreibergüsse las er, lachte auch mal und schmiss sie dann zerknüllt hinter sich. Fingerübung, irgendwann kannst du das. Ein Schlüsselerlebnis hatte ich beim Besuch des Sechstagerennens im alten Berliner Sportpalast. Riesenstimmung. Krücke pfiff den Sportpalastwalzer durch die Ruinen seiner Kauleiste und vor mir in einer Loge bezahlten gerade ein paar Gäste, um zu gehen. Ein junger Mann sprach einen Kellner an, um ihm zu sagen, dass er ihm die frei werdenden Plätze reservieren solle. Das würde ihm dann extra ein 5-Mark-Stück einbringen und die Getränkebestellung würde reichlich sein. Das hörte sich dann im Originalton so an. Lausch mal, Pape. In den Geierkäfig da, wo die Totenköpfe gerade mit ihren Schmonzetten Abrett machen, da rührst du uns mal das Stühle heiß, dann bauen wir dir einen Heiermann ein und mit der Tränke wirst du keine Zoros haben, klar? Da hatte ich begriffen, was des Volkes Stimme ist. Dieses Mischmasch aus Berlinismen, Jiddisch und ein bisschen Unterwelt, allein war es ja nicht, sondern die Art, wie die Diktion gesetzt wurde. Neugierig stellte ich also weiterhin meine Lauschlappen auf Empfang. Und da fiel mir auf, dass Menschen, wenn sie sich ungezwungen geben, in der Bahn oder in Kneipen beispielsweise, nie ganze Sätze sprechen, sondern immer nur Teile. Ich war doch mit Else im Kino, ne? Und da war, was trinkst du da, einen Tee? Also der Autostreifen, ja? Ich sage dir, ein PS-Geballer es war. Hat Peter eigentlich seine Buletten bezahlt bei den Motorradfritzen? Das ist ja auch wurscht, ne? Aber du, noch geiler als die Geschwindigkeit waren ja die Farben von den Wagen, ne? Und seine neue Reisschüssel. Also ich mag ja die Japan-Pizza. Ich finde die, es sind überwiegend Fragmente. Puzzleteilchen, die als Ganzes aber ein Bild ergeben, dass man je nach Stimmung oder Situation einfärben kann. Es kann spannend sein oder dramatisch oder aber komisch. Und dieser letzten Variante bediene ich mich auch in der Synchronisation, wenn es das Bild einigermaßen zulässt. Komisch soll es sein, was ich den Akteuren in den Mund lege, um den üblichen verstaubten Scheiß aufzulockern. Denn ich möchte, dass die Menschen lachen. Good morning, Mr. Miller. Did you sleep well? Guten Morgen, Mr. Miller. Haben Sie gut geschlafen? Das ist zwar hart am Original, fetzt aber keiner Großmutter mehr die Banane aus der verrunzelten Hustenöffnung. Wenn man aber schön trocken und so nebenher sagt, Miller, heute schon gekotzt, Sie sehen so frisch im Schritt aus. Dann zaubert das ein offenes oder verschmitztes oder versteckt verklemmtes, aber auf jeden Fall ein Lachen ins Gesicht der Zuhörer. Noch so ein Spruch und es gibt furchtbar was aufs Maul, Junge. Das ist brutal. Das kann man aber, die Schärfe kann man ihm nehmen, wenn man es komischer sagt. Pass gut auf, Junge, dass deine Zahnbürste morgen früh nicht ins Leere greift. Oder gib acht, Gevatter, sonst kannst du dein Morgenbrötchen aus der Schnabeltasse lutschen. Galanter Handkuss und er murmelt, Sie sind nicht gerade sympathisch, Gnädigste, doch ich freue mich, Ihre Bekanntschaft zu machen, ich muss ja. Bei mir klingt das so, ich bin erfreut, dass jemand, der so mies drauf ist, noch relativ gut riecht am Griffel. Die Braut ist zwar hübsch, aber ich rate ab, die ist zu bekannt hier im Ort. Bei mir? In dieser Furche haben schon Generationen geackert, da pickt man keine Körner auf. Man kann auch ganz normale Handlungen völlig abstrakt überdrehen, sodass kein Sinn zustande kommt, die Gesamtsituation sich aber nun so komisch darstellt, dass der Lachreiz ohne Grund ausgelöst wird. Ein Hotelportier an der Rezeption. Das Telefon klingelt, der Portier spricht ein paar belanglose spanische Worte in den Hörer und er verleiht seinen Worten durchaus ein Nicken des Kopfes, Nachdruck. Sí, señor, sí, naturalmente, sí, un momento, señor, oh, yes, sí, señor, gracias, gracias, legt wieder auf. Der Text ist belanglos, todlangweilig, was haben wir gemacht? Das Telefon klingelt. Er nimmt den Hörer ab und niest rein. Und das macht er 5-6 Mal, legt den Hörer wieder auf, als wäre nichts gewesen. Die Szene tobt. Große Heiterkeit, alles lacht und jubelt. Nur keiner fragt, warum niest der Mann in ein Telefon? Das meine ich. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, die Mundwinkel des Zuschauers nach oben zu ziehen. Wohlgemerkt, ich rede von Komödien. Also von komischen Geschichten. Denn Humor kann man nicht eins zu eins übertragen. Also, was wollte der Originalautor seinem Volk vermitteln? Das versuche ich nun meinem Publikum in unserer Sprache rüberzubringen. Und da sollte eine gewisse Manipulation erlaubt sein, in Komödien. Zu sagen, wir müssen hart am Original bleiben, ist einfalls- und fantasielos. Ist ein Film erstmal richtig komisch, spricht sich das ganz schnell rum. Und keiner weiß, dass das eventuell nur an der deutschen Bearbeitung liegt, außer dem Verleiher. Und der ist glücklich, weil sein Film an der Kasse klingelt. Nur viele Verleiher und TV-Verantwortliche haben das bis heute nicht begriffen. Woran das liegt, das vermag ich nicht zu sagen. Vor allem aber an Fantasie und vielleicht fehlt es auch etwas an Mut. Mut, den mein Freund Karl-Heinz Brunnemann hatte. Er hatte damals schon eine eigene Firma und hat dazu gestanden, was wir im Studio produzierten. Ohne Wenn und Aber setzte er durch, dass das auch von den Auftraggebern gekauft wurde. Ohne ihn hätte es dieses Schnodderdeutsch nie gegeben. Später, als der Erfolg da war, haben sich dann alle mit den Federn geschmückt. Völlig normal in unserer Branche. Wenn der Zuschauer nach anderthalb Stunden auf seine Uhr schaut und meint, es können doch erst 20 Minuten vergangen sein, dann habe ich meinen Job richtig gemacht. Ich für meinen Teil werde auch weiterhin versuchen, die Menschen lachen zu machen. Denn mit etwas mehr Lachen wäre mehr Sonne in uns und man würde sicher vieles nicht so eng sehen. Auch bei WikiLeaks wäre vielleicht ein Augenzwinkern drin. Und diese tollen Wünsche in der Luft hängen zu lassen, damit möchte ich zum Schluss kommen. Ich sehe, mit dieser plötzlichen Wendung haben Sie jetzt nicht gerechnet. Ich darf mich also noch einmal ganz herzlich bei allen bedanken, die es ermöglicht haben, dass ich jetzt zu dem erlauchten Kreis derer gehöre, die Ehrenmitglied des Art Directors Club von Deutschland sein dürfen. Und ich danke meiner wunderbaren Frau. Ohne sie wäre ich nicht so gut beieinander und würde jetzt hier sicher nicht stehen. Danke, mein Schatz. Und ich danke Ihnen ganz herzlich und wünsche noch einen sehr schönen Abend. Danke.
Und damit nun zum Landesverrat. Die Verantwortlichen des Blogs netzpolitik.org bekamen am 30. Juli 2015 offiziell ein Schreiben der Generalbundesanwaltschaft zugestellt. Darin wurden Ermittlungen wegen Verdachts des Landesverrats nach § 94 Strafgesetzbuch angekündigt, da das Bundesamt für Verfassungsschutz Strafanzeige gestellt hatte. Gegenstand des Ermittlungsverfahrens sei die Veröffentlichung zweier Artikel über die Arbeit des Verfassungsschutzes bei der Überwachung des Internets. Mail-Magazin, 1. August 2015.
Mehr Whistleblower, nicht weniger. Und wir brauchen mehr investigative Journalisten. Wir brauchen mehr Organisationen wie netzpolitik.org. Wir müssen die Regierung zwingen zu Transparenz. Wir müssen den Behörden auf den Zahn fühlen, immer wieder, lokal, national, international, genauso wie wir es bei Korrektiv tun, aber auch wie es Markus und André von Netzpolitik immer wieder machen. Wir müssen für die Arbeit von Journalisten wie bei netzpolitik.org spenden und wir müssen Menschen dazu motivieren, wir müssen Menschen dabei unterstützen, Missstände ans Licht zu bringen. Missstand. Das Verhalten von Verfassungsschutzchef Maaßen ist ein klarer Missstand. Das Verhalten von Generalbundesanwalt Range ist ein klarer Missstand. Und Netzpolitik ist nicht das Problem. Das Problem sind Maaßen und Range.
Das war heute Nachmittag in der Nähe vom S-Bahnhof Friedrichstraße der Beginn einer Demonstration gegen die Ermittlungen bei netzpolitik.org wegen Landesverrat. Sie sind ja auch auf Radio 1 ausführlich beobachtet. bisher informiert worden. Auch, dass die Ermittlungen vorerst ruhen. Aber dennoch gab es heute eine Demonstration. Was heißt dennoch? Die Ermittlungen ruhen ja nur, bis ein Gutachten klärt, ob die Ermittlungen überhaupt sinnvoll sind oder nicht. Das hätte man auch vorher haben können. Wir hören gleich nochmal, wie der Verlauf der Demonstration war und auch ein Interview mit Markus Beckedahl von netzpolitik.org. Er ist der Chefredakteur und einer derjenigen, gegen den ermittelt wird. Und das alles wie immer.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
But rumor has it, he's the one I'm leaving you for.
Es ist kein Gerücht, das war eben Adele übrigens mit Rumor Has It, es war kein Gerücht, dass heute eine Demonstration stattfinden wird am S-Bahnhof Friedrichstraße ausgehend. Ein Protest gegen die Ermittlungen bei netzpolitik.org wegen Landesverrats. Ein Vorwurf, der auch gleich nochmal kurz von Markus Beckedahl, dem Chefredakteur von netzpolitik.org, im Interview erklärt wird. Zuerst einmal angesichts der Meldung vom Freitagabend, dass ja die Ermittlungen vorerst ruhen würden und nicht, wie fälschlicherweise bei Bild gelesen wurde, eingestellt wurden, frage ich jetzt mal gleich schnell noch den demonstrationsbeobachtenden O-Tonspender vom Sendungsanfang, Markus Richter. Waren sehr viele Menschen gekommen?
Das ist natürlich relativ zu sehen, weil über 2000 Leute, wie die Veranstalter sagen, sind jetzt nicht so viel, was große Demos angeht. Aber die hatten ja nur 400 angemeldet, waren selber, das haben sie in den Reden auch immer wieder gesagt, wirklich überrascht, wie viele Leute da aufgetreten sind. Ich würde so konservativ schätzen, es waren auf jeden Fall über 1000. Die Polizei sagt 400, die Veranstalter selber, wie gesagt, über 2000. Und das waren schon sehr viele, dafür, dass es so spontan war. Und es waren vor allen Dingen, das fand ich auch erstaunlich, ein großer Durchschnitt, also sowohl vom Alter her als auch von der, ja, was man so beobachten konnte. Es war halt nicht so die typische Twitter-Filter-Bubble, die da auf die Straße ging, sondern es war, da hatte man den Eindruck, wirklich Menschen aus allen Bevölkerungsschichten und Querschnitten, die da auch gut dabei waren und auch immer schön applaudiert haben während der Reden.
Und die einigende Klammer war, Landesverrat ist irgendwie ein sehr obskurer oder vielleicht auch bescheuerter Vorwurf?
Definitiv. Also die Reden, die da gehalten wurden, waren auch ganz klar. Es geht halt, das ist eine Einschränkung der Pressefreiheit und vor allen Dingen wurde mit verknüpft auch immer die Forderung nach mehr Whistleblower-Schutz. Und das haben auch alle Teilnehmer, das konnte man auch an den Transparenten sehen, genauso gesehen. Also das war auch ungeteilt die Meinung, so geht's nicht, da muss protestiert werden.
Meint Markus Richter, vielen Dank für diesen kurzen Report. Und erinnern wir uns, es ist mittlerweile 53 Jahre her, als dieses Wort Landesverrat zum ersten Mal wirklich politische Wellen schlug. Das war die sogenannte Spiegel-Affäre, die auch geheime Dokumente allerdings der Bundeswehr geleakt hatte und konstatiert hat, die Bundeswehr sei nur bedingt abwehrbereit. Und es gab damals einen riesengroßen Skandal. Wie können denn geheime Papiere vom Spiegel veröffentlicht werden? Das sei doch tatsächlich Landesverrat, wenn man dem Gegner damit signalisiert, dass man gar nicht einsatzbereit ist. Und hören wir noch mal ganz kurz einen Ausschnitt aus der Bundestagsdebatte von Konrad Adenauer, der war damals Bundeskanzler.
Wenn von einem Blatt, das in einer Auflage von 500.000 Exemplaren erscheint, systematisch, um Geld zu verdienen, Landesverrat betreten wird, dann erstaunt, sie wollten sich doch gar nicht vor den Spiegel stellen. Sie wollen doch nur die Methoden, mit denen ein Landesverrat aufgedeckt wird, die passen ihnen nicht. Das haben sie doch eben gesagt. Und meine Damen und Herren, ich wiederhole nochmal, ich halte mich im Gewissen für verpflichtet zu sagen, dass die Beamten des Bundesgerichts, der Bundesanwaltschaft, des Kriminalamts, des Kabinetts unter vollstes Vertrauen und den Dank des deutschen Volkes verdienen.
Ja, es gab die Verhaftung zum Beispiel vom Herausgeber des Spiegels Augstein, wir erinnern uns. Und dann hat sich das alles mehr oder weniger als Bumerang erwiesen. Es war natürlich im Sinne der Pressefreiheit gedeckt. Aber hören wir jetzt mal den aktuellen Fall aus der Sicht des Bloggers und Chefredakteurs netzpolitik.org. Er stellt sich nochmal selbst vor.
Hallo, mein Name ist Markus Beckedahl. Ich bin potenzieller Landesverräter und Chefredakteur von netzpolitik.org.
Da sind wir genau beim Thema. Es besteht nämlich der Verdacht, dass Sie Staatsgeheimnisse öffentlich bekannt gemacht haben. Können Sie den Verdacht nachvollziehen? Denn es sind in dem Schreiben der Bundesanwaltschaft zwei Artikel genannt worden, die auf netzpolitik.org unter Ihrer Verantwortung publiziert wurden.
Wir haben im Februar diesen Jahres zum ersten Mal Ausschnitte aus einem Haushaltsplan des Verfassungsschutzes publiziert, um zu dokumentieren, dass zwei Jahre nach Start der Snowden-Enthüllungen die Bundesregierung die Internetüberwachung massiv ausbaut und quasi die Snowden-Enthüllungen als Machbarkeitsstudie und nicht als Warnung ansieht. Zur Dokumentation unserer Berichterstattung haben wir halt diese Originaldokumente, diese Ausschnitte dazugepackt, damit sich Leserinnen und Leser ein Bild aus der Originalquelle machen können, auch um unsere Arbeit kritisch zu hinterfragen, aber auch um das Ausmaß zu sehen. Und wir würden es heute immer noch so machen, weil wir sehen nicht, dass es sich um Staatsgeheimnisse handelt, weil es gibt verschiedene Abstufungen, wie ein Dokument klassifiziert ist. Und in diesem Fall ist es die zweitniedrigste Geheimhaltungsstufe. Und wenn es tatsächlich ein Staatsgeheimnis wäre, wo die Veröffentlichung die äußere Sicherheit der Bundesregierung gefährdet, wo man das Gefühl hat, gleich rollen die Panzer, dann hätte man das sicherlich anders eingestuft.
Was stehen denn für Geheimnisse in diesen beiden Artikeln denn drin?
Also in den Auszügen der Haushaltspläne des Verfassungsschutzes stehen Informationen, dass zum Beispiel eine neue Einheit geschaffen wird, wo 75 Mitarbeiter dabei helfen sollen, mit den passenden Werkzeugen in Echtzeit das Internet und soziale Netzwerke vor allen Dingen zu rastern und quasi hinter diesen Robotern hinterherzulaufen und das alles nochmal menschlich zu analysieren. Das ist unserer Meinung nach nichts, was ein Staatsgeheimnis ist. Das ist etwas, was quasi offengelegt gehört, damit wir als Gesellschaft uns Gedanken machen, ob wir so etwas wollen oder nicht. Stattdessen wird das im Geheimen, in geheimen Kontrollgremien und so weiter im Bundestag diskutiert, wo die Öffentlichkeit keinen Zugang hat. Und ich finde, das sind entscheidende, auch verfassungsrechtliche Fragestellungen in diesem Fall. Nämlich, darf beispielsweise der Verfassungsschutz automatisiert soziale Netzwerke durchrastern, wo eigentlich laut Verfassung sein Aufgabenprofil darin besteht, individuelle Recherchen durchzuführen. Darüber müssen wir diskutieren. Und das geht aber nicht, wenn keiner darüber reden darf und keiner so genau weiß, was die jetzt vorhaben und was die ausbauen, sondern die einfach machen lässt.
Aber dafür gibt es ja Geheimdienstausschüsse im Bundestag, die das zu bewerten haben. Warum überlassen Sie denen nicht die Arbeit?
Also ich finde es gut und sinnvoll, dass es sowas wie Geheimdienstausschüsse gibt. Vor allen Dingen bin ich ein Fan des Geheimdienstuntersuchungsausschusses, aber ich habe das Gefühl, dass derzeitige parlamentarische Kontrollgremien, die G10-Kommission und die PKGR im Bundestag reine Demokratiesimulationen sind. Das bekommt man auch im Geheimdienstuntersuchungsausschuss mit, wenn Mitglieder der G10-Kommission dort beispielsweise berichten, dass sie von all den Skandalen aus den Medien erfahren haben, die wiederum dank von Whistleblowern darüber berichten konnten, was da tatsächlich passiert. Weil bei den Kontrollgremien ist das nicht irgendwie, denen ist das nicht mitgeteilt worden. Da kommen dann anscheinend immer die Verfassungsschutz- und BND-Menschen, zeigen lustige Präsentationen und dann gehen alle wieder nach Hause. Das kann doch nicht die demokratische parlamentarische Kontrolle sein, die wir uns in einem modernen Rechtsstaat so vorstellen.
Sie berufen sich auf die Pressefreiheit, Artikel 5 des Grundgesetzes, die Bundesanwaltschaft auf den Paragraphen 94 des Strafgesetzbuches. Ist es in einer Demokratie nicht eigentlich normal, dass man Gerichte entscheiden lässt, welches Recht höher zu bewerten ist?
Natürlich kann man hier Gerichte entscheiden lassen. In diesem Fall hätten wir nur die Herausforderung, wenn man das tatsächlich vor Gericht klären lassen wollen würde, ob jetzt André Meister, mein Kollege und ich unter Landesverrat angeklagt werden, würde man A, unsere ganze Redaktion für lange Zeit lahmlegen. Wir könnten unserer Arbeit als Journalisten nicht mehr nachgehen. Wir sind eine sehr kleine, unabhängige Redaktion. Und vor allen Dingen, es wäre vollkommen ungewiss, was die Auswirkung generell auf Journalisten und Pressefreiheit ist. Wenn alle irgendwie auf einmal zukünftig bei Veröffentlichungen mitdenken müssen, dass sie in eine ähnliche Situation wie wir geraten, nämlich dass halt der Staat mit unseren Steuergeldern gegen Journalisten quasi mit Atombomben vorgeht und in die finanziellen Ruin und möglicherweise ins Gefängnis stecken kann.
Nun klagt man sie ja noch nicht an, sondern man ermittelt. Das ist ja ein kleiner Unterschied. Und zwar ergebnisoffen. Vielleicht ist ja die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens eben nicht die Vorwegnahme einer gewissen Verdachtsmöglichkeit, sondern vielleicht will man ja auch wirklich einfach nur Klarheit.
Also wir sehen das Ganze klar als Einschüchterungsversuch gegen unsere Arbeit, aber auch gegen andere Journalisten, die mithelfen, Licht ins Dunkle des größten Überwachungsskandals in der Geschichte der Menschheit zu bringen. Wir sehen es aber auch klar als Einschüchterungsversuch gegenüber allen Quellen und potenziellen Quellen aus den Behörden und aus dem politischen Berlin, die Journalisten wie uns, aber auch vielen anderen Journalisten helfen, Licht in dieses Dunkeln zu bringen. Und das ist ganz klar ein Angriff auf die Pressefreiheit.
Sie wollen sich ja nicht einschüchtern lassen, falls die Richter zur Überzeugung gelangen, dass ihre Veröffentlichungen dem Gemeinwesen schaden sollten. Das kann ja sein, dass auch Informationen, die Sie gut gemeint veröffentlicht haben, möglicherweise die Sicherheitslage tatsächlich der Bundesrepublik Deutschland gefährden. Das ist ja aus Ihrem Büro vielleicht gar nicht so abzuschätzen. Wird Ihnen also das ja nicht nützen, wenn Sie denn der Schuld überführt werden? Worauf stellen Sie sich eigentlich ein? Ist das, Sie haben sich sicherlich beraten, auch mit Anwälten, ist das eher ein Sturm im Wasserglas? Will man hier möglicherweise nur das Sommerloch füllen?
Wir wissen es nicht. Also bis gestern wusste ich gar nicht, dass Journalisten in Deutschland noch wegen Landesverrats theoretisch angeklagt werden können und dafür auch ins Gefängnis kommen können. Ich dachte, sowas ist quasi in unserer Zeitgeschichte irgendwie mal irgendwann beerdigt worden. Insofern, sagen wir mal, im besten Fall ist das eine steuerfinanzierte Imagekampagne für unsere Arbeit. Dann bedanken wir uns sehr gerne bei Herrn Maaßen und Herrn Range. Im schlechtesten Fall stellen wir uns auf einen langen Prozess ein, der unsere Arbeit lahmlegt wird, der auch ein finanzielles Risiko für André Meister und mich wird, um für unser Recht zu kämpfen, um für zeitgenössische Regeln zur Pressefreiheit im digitalen Zeitalter zu kämpfen. Und notfalls gehen wir für unsere Überzeugung auch ins Gefängnis. Aber natürlich denkt da jetzt keiner dran, weil der Gedanke ist allein sowas von absurd und surreal. Das möchte ich eigentlich gar nicht weiter verfolgen.
Wäre das nicht eine Gelegenheit, in diesem ganzen Komplex auch so etwas mit hinein zu führen in eine Gegenargumentation, in eine Kampagne ihrerseits? Sie fordern ja schon lange, dass Whistleblower geschützt werden sollen, dass sie auch anerkannt werden als Informanten, wie sie im Journalismus bisher immer üblich waren, wenn Skandale aufgedeckt wurden, um das Gemeinwesen Demokratie in Anführungszeichen sauber zu halten. Das wäre vielleicht der richtige Zeitpunkt. Denken Sie darüber nach?
Also wir haben gerade das Problem, dass wir uns für Netzneutralitätsregeln in der EU gegen die Vorratsdatenspeicherung, gegen die Verschlimmbesserung der Störerhaftung, also auf so vielen netzpolitischen Baustellen einsetzen, dass wir natürlich uns auch für einen besseren Whistleblower-Schutz einsetzen, aber jetzt nicht in der Lage sind, dazu auch noch eine Kampagne zu machen. Insofern unterstützen wir redaktionell bestehende Kampagnen, zum Beispiel vom Whistleblower-Netzwerk, aber wir könnten uns auch vorstellen, das Ganze jetzt dazu zu nutzen, zeitgenössischere Regeln zur Pressefreiheit einzufordern und klar einzufordern, dass bei niedrigen Geheimhaltungsstufen es selbstverständlich sein sollte, dass Journalisten geschützt sind, wenn sie diese Dokumente zur Dokumentation und zum kritischen Mitlesen für ihre Leserinnen und Leser oder Zuschauer und Zuschauerinnen gleichzeitig mit ihren Artikeln, mit ihren Beiträgen online stellen können. Früher war das keine Frage, die sie Journalisten stellten, weil früher hatte man keinen Platz in der Zeitung, um Dokumente beizulegen. Heute geht das im Netz und ich finde, man sollte es auch machen können, wenn auch nicht immer. Aber man sollte halt im Einzelfall klare Regeln haben, wann es geht, um Journalisten und ihre Arbeit zu schützen und Leserinnen und Lesern einfach die Möglichkeit zu geben, die Arbeit von Journalisten besser kontrollieren zu können. Das führt auch zu mehr Vertrauen in die Arbeit von Journalisten. Und das ist etwas, was wir heute in der veränderten Medienwelt ganz dringend benötigen.
9 Monate später, Medienmagazin vom 30. April 2016. And it was your heart on the line. I really fucked it up this time. Didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Radio 1 mit dem Medienmagazin. Sie erinnern sich vielleicht, im Sommer 2015 wurde gegen 2 Mitglieder des Online-Portals netzpolitik.org wegen Landesverrats ermittelt. Sie hatten Dokumente veröffentlicht, die zeigten, wie die Sicherheitsbehörden bei der Internetüberwachung aufrüsten. Markus Beckedahl am 31.07.2015.
Darf beispielsweise der Verfassungsschutz automatisiert soziale Netzwerke durchrastern, wo eigentlich laut Verfassung sein Aufgabenprofil darin besteht, individuelle Recherchen durchzuführen. Darüber müssen wir diskutieren. Und das geht aber nicht, wenn keiner darüber reden darf und keiner so genau weiß, was die jetzt vorhaben und was die ausbauen, sondern die einfach machen lässt.
Inzwischen darf man wieder darüber reden. Das Ermittlungsverfahren wurde eingestellt. Aber das gemeinnützige Recherchezentrum Korrektiv hat den Fall nochmal genau recherchiert und kommt jetzt zu einer interessanten These, die uns jetzt der authentische Rechercheur selbst vorstellt.
Mein Name ist Markus Benzmann. Ich arbeite für das Non-Profit-Recherchezentrum Korrektiv als Reporter seit November 2014.
Die Ermittlungen wurden im Fall des Landesverrates eingestellt. Das war für Sie irgendwie dann doch nicht ein Abschluss unter dem Kapitel, sondern Sie waren gereizt, jetzt nochmal dahinter zu gucken, was wirklich gelaufen ist. Was war der Impuls, dies zu tun?
Also der Impuls eines Journalisten ist ja immer die Neugier. Aber vor der Neugier muss ja immer die Frage stehen, weswegen man neugierig ist. Und wir haben gefragt, ist das wirklich nur das Resultat eines Behördenleiters, der vielleicht im Grunde genommen sich allmächtig fühlte, oder steht dahinter eine Strategie? Und das Schöne ist, dass wir im Grunde genommen von unserem Auftrag her haben, eine offene Recherche zu führen, noch mal ein bisschen länger zu gehen. Ja, das heißt, wir müssen nicht morgen abliefern. Und da haben wir gesagt, okay, das ist jetzt unsere Idee, die offene Recherche, wir suchen die Strategie hinter der Landesverratsaffäre.
Und ich nehme mal an, Sie haben die jetzt gefunden. Ist das eine Strategie, die man in einem Satz erklären kann?
Ja, also ich denke, über die Landesverratsaffäre oder diese Netzpolitikaffäre haben Beamte versucht, das Parlament, also in der Gewaltenteilung die kontrollierende Instanz der Exekutive, auszuschalten als kontrollierendes Element.
Da steckt ja dann euer Vorsatz dahinter. Haben Sie die Motive dafür gefunden?
Ja, also ich glaube, Beamte fühlen sich ja erstmal im Recht. Ja, also sie sind für das Staatswohl zuständig, sie halten unser Land vor Gefahren fern. Sie finden das Parlament als störenden Faktor. Und gerade was die Dienste angeht, wurden die jetzt in den letzten Jahren vom Parlament regelmäßig vorgeführt. Seit einiger Zeit, seit 2012, kommen diese Massenleaks. Und da haben die gesagt, so, wir müssen ein Instrument finden, um das zu verhindern. Bisher ist das Verfassungsgericht nicht auf ihrer Seite. Die sagen, Staatswohl gehört nicht nur der Exekutive, gehört nicht nur den Beamten, Staatswohl gehört auch dem Parlament. Und Geheimnisse schon gar nicht nur der Exekutive, die gehört auch dem Parlament. Und aus einem einfachen Grund, weil der Geheimschutz des Parlaments und der Regierung gleichwertig ist. Die Richter in Karlsruhe haben selbst gesagt, wenn irgendwas rauskommt, ist es immer noch kein Beweis, dass der Geheimschutz des Parlaments nicht funktioniert, weil die Exekutive, da kommen auch Sachen raus. Und dann haben sie aber auch gesagt, wenn aber das Parlament generell nicht in der Lage ist, den Geheimschutz zu gewähren, dann hätte die Exekutive die Möglichkeit, geheime Vorgänge dem Parlament nicht zu geben. Und Netzpolitik war der Versuch, das zu beweisen.
Warum gerade die? Weil die es gerade aktuell in dem Moment durch einen Leak geschafft haben, Aufmerksamkeit zu bekommen? Oder hat man sich die gezielt durch monatelange Beobachtung vorher rausgepickt und gesagt, das ist die Stelle, wo es exemplarisch am besten funktioniert?
Das ist jetzt im Bereich der Spekulation, aber es gibt ja mal Strategie und Taktik. Und die Strategie, denke ich, die haben wir schon mal ausarbeiten können. Und da ist erstmal ganz spannend, dass vor der Netzpolitik-Affäre, ein Jahr davor, das erste Mal im BMI ein Referat geschaffen wurde, wo Landesverrat in den Titel erhoben wurde. Also Landesverrat ist natürlich ein Problem, das ist eine Straftat und auch das BMI ist dafür verantwortlich. Aber wenn man was in den Titel eines Organigramms schiebt, dann heißt das, haha, darauf achten wir, da wollen wir schauen. Und dann haben wir uns über die EVG-Anfrage die Dokumente, die dazu führten, warum dieses Referat überhaupt geschaffen wurde, zukommen lassen. Ein Großteil ist geschwärzt, aber einige spannende Sätze sind da. Und wurde gesagt, A, ist insbesondere Landesverrat, B, Hauptaufgabe dieser ganzen Umstrukturierung war, neue Rechtsfragen zu klären in Oberaufsicht des Bundesamt für Verfassungsschutz und des BKAs. Und dann haben wir den Sprecher des Innenministeriums gefragt und die haben gesagt, ja, dieses Referat war mit Netzpolitik befasst. Und wenn ich dann die Information dazu nehme, was eben Herr Harning mir erzählt hat, was Maaßen wollte, nämlich über diese Netzpolitik die Rechtsfrage zu klären, dass der Geheimschutz, und das ist die Hürde, ja, das ist das Tor, wo man im Grunde genommen dem Parlament geheime Vorgänge verweigern kann, die im Grunde genommen, was bisher Karlsruhe mir gesagt hat, das ist gleichwertig, das überprüfen zu lassen, ist genau das. Also wir haben ein Referat, wir haben Planstellen, die geschaffen worden ist, wir haben eine Idee, dieses Referat wurde geschaffen mit dem Auftrag, eine Strategie zu erarbeiten und Maaßen hat das exekutiert. Das ist das Ergebnis unserer Recherche.
Die Recherche, die Sie jetzt gemacht haben, die ist erschienen in zwei verschiedenen Publikationen bisher. Aber Sie merken ja, es gibt ja möglicherweise auch Feedback der Betroffenen, dass sie ja motiviert sind, da weiter zu forschen.
Also ja, uns treibt die Neugier an. Natürlich wollen wir weiter arbeiten an der Sache. Und ich glaube, wir haben eine andere Interpretation hineingesetzt, die eben über das hinausgeht, also der persönlichen Verletzlichkeiten, sondern im Grunde genommen rechtsphilosophische Fragen ansprechen, ja, wie unsere Demokratie funktioniert. Ja, ist das Parlament ein störender Faktor oder ist es Teil der politischen Entscheidungsfindung? Und es ist Teil. Und das müssen wir verteidigen und darüber haben wir geschrieben.
Was erwarten Sie jetzt vom Parlament?
Ich hoffe, dass jetzt Anfragen kommen. Ich hoffe, dass sie sich jetzt bemühen. Ich hoffe, dass sie jetzt gucken und sagen, wie ist das denn jetzt mit dem Landesverratsreferat? Ist das wirklich nur ein Abfallsprodukt über eine Umstrukturierung des Bereichs öffentliche Sicherheit oder stand da eine Idee dahinter? Und vielleicht passiert das ja.
Vielleicht aber auch nicht. Ich bin gespannt, wie sich die Parlamentarier dazu verhalten. Ja, das war Markus Benzmann. Er ist nochmal nachzulesen mit seiner Recherche bei korrektiv.org. Der Einfachheit halber habe ich das eben getwittert und es poppt auch bei Facebook auf. Twitter.com Medienmagazin, Facebook.com Medienmagazin. Und wenn Sie denn wollen, auch bei YouTube dieses Interview nochmal als Video. Vielen Dank, dass Sie bis hierhin gefolgt sind. Wenn Sie jemanden kennen, dem die hier vorgestellten Themen nützen würden, empfehlen Sie den Medienmagazin-Podcast gern weiter. Mit einem Link zum Beispiel zur ARD-Audiothek. Ansonsten seien Sie gern live bei Radio 1 dabei. Samstags zwischen 18 und 19 Uhr.
Radio 1 Medienmagazin.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.